Willkommen im GAP System Podcast für Medizin 3.0. Wir kombinieren moderne Medizin und neueste Erkenntnisse der Wissenschaft, um dich dabei zu unterstützen, dein vollstes Potenzial zu entfalten. Mein Name ist Timo Osterhaus. Ich bin Arzt und Gründer der Medletics Academy. Mein Ziel ist es, durch Verständnis und alltagsorientierte Tools deine Gesundheit nachhaltig zu optimieren. So, ein herzliches Willkommen zurück zum Create Your Best CYBS Podcast. Und heute, ich habe gerade eben zur Laura gesagt, ich habe heute das erste Mal einen Dozenten, aka Researcher bei uns aus dem Medletics-Team da, mit dem ich schon eine sehr lange Vergangenheit habe. Wobei, ehrlicherweise bist du sowieso der Einzige bei uns aus dem Team, mit dem ich eine lange Vergangenheit habe. Ich habe mit Dominik vor ein paar Jahren schon mal Podcast aufgenommen. Aber ich habe mich dann eben auch gefragt, warum wir mit so wenig Leuten aus dem Team Podcast-Aufnahmen machen. Aber ich bin mega hyped und ich freue mich total, habe ich zu Laura eben auch schon gesagt, dass Kevin und ich, Kevin, kannst ja gleich kurz ein, zwei Sätze zu dir sagen, dass wir heute über das Thema Concurrent oder Hybrid-Training sprechen. Also Kevin, erstmal welcome aus München nach, wo bist du? Köln? Köln, glaube ich, ne?
Genau. Ja, ja, vielen Dank. Freue mich mega, dass wir über das Thema reden können, was ja bei uns gerade auch im Hintergrund ein relativ großes Thema ist, unabhängig jetzt von Social Media, wo es gerade auch schon so seinen Höhepunkt des Hypes gerade irgendwie erfährt. Und ja, ich bin mega happy, seit März Teil des Teams zu sein und das Ganze zu unterstützen, was du mit der Medletics Academy aufgebaut hast. Und da irgendwie, dass unsere Wege wieder zusammengefunden haben nach Jahren, es ist irgendwie verrückt manchmal, aber vielleicht ist es auch richtig so.
Ja, nicht nur vielleicht, sondern auf jeden Fall. Ich habe ja am Anfang gedacht, du veräppelst mich, als du gesagt hast, du würdest gerne uns unterstützen. Aber ich bin total happy und das merkt man auch, dass sich gerade so dieses Thema Sportwissenschaft durch Vanessa und dich einfach total weiterentwickelt. Ich glaube, das ist was, wo die Leute in Zukunft ja noch sehr, sehr, sehr viel hören werden, wollen jetzt aber gar nicht zu viel Eigenwerbung machen, sondern am liebsten eigentlich direkt ins Thema starten. Und das Thema ist, ja, wie nennt man es? Hybrid-Training, der andere nennt es irgendwie Mischtraining, im Englischsprachigen ist es irgendwie Concurrent Training, irgendwie gibt es verschiedene Begriffe dafür. Ehrlicherweise ist es ja irgendwie das, von dem wir schon seit ziemlich langer Zeit wissen, dass es wahrscheinlich das gesundheitsbringendste von allen Trainingsvarianten ist, nämlich eine Kombination von allem, so wie das ja immer ist, dass man versucht, sich multifaktoriell aufzustellen und nicht nur spezifisch in einem Bereich gut zu sein, es sei denn natürlich, man ist Spitzenathleten in einem bestimmten Bereich, aber selbst die profitieren ja davon. Also lass uns versuchen, dass wir vielleicht so ein bisschen seicht ins Thema einsteigen und dann vielleicht nachher auch über ein paar nerdige Sachen wie mTOR und solche Sachen sprechen. Und deswegen lass uns mal ganz sanft einsteigen mit einer Frage. Das heißt, also was würdest du sagen, welchen Stellenwert hat dieses Thema Hybridtraining für Gesundheit?
Also, wenn wir die letzten Jahre betrachten, mit all den Vorkommnissen, die wir so in unserer Gesellschaft hatten, wo man halt eben auch teilweise kreativ werden musste, wo Fitnessstudios mal für ein paar Monate geschlossen waren, man keine Möglichkeiten hatte, was in der Richtung zu machen, mussten die Leute kreativ werden und auch mal wieder Dinge ausprobieren, die sie vielleicht jahrelang nicht gemacht haben. Und ich glaube, genauso du wie auch ich sind Leute, die sehr, sehr gerne nur Krafttraining betreiben und da unfassbar viel Spaß daran haben. Und auf einmal war das Fitnessstudio aber weg. Dann hast du lange Lieferschwierigkeiten mit den ganzen Equipment gehabt. Nicht jeder hat ein Homegym. Und auf einmal muss man halt was anderes machen. Und auf einmal siehst du verdammt viele Leute, die laufen gegangen sind. Und ich glaube, während der Zeiten ist definitiv Ausdauertraining Trend geworden, der jetzt halt nochmal wieder durch diese ganze Hybrid-Thematik, wie du sie schon genannt hast, und auch im Zusammenhang mit Hyrox, was jetzt einen riesen Trend erfahren hat, sehr, sehr viel größer geworden ist. Und ich denke, dass das ein unfassbar interessanter und unfassbar wichtiger Trend ist, wie du schon sagst. Wir haben einen steigendes Gesundheitsbewusstsein in der Gesellschaft. Die Leute machen sich immer mehr Gedanken darüber, über Longevity, also langes Leben, krankheitsfreies Leben, beziehungsweise mit möglichst vielen gesunden Lebensjahren durchs Leben gehen. Und wir versuchen, das so gut es geht, durch Aktivitäten abzudecken, an denen wir Spaß haben, die uns fordern, die vielseitig eventuell sind, weil am Ende nicht jeder von uns ist mehr Wettkampfsportler, nicht jeder macht einen Triathlon oder hat direkt ein Ziel. Und dann brauchen wir irgendwas anderes. Und nur stumpf irgendwie Krafttraining zu machen, ist vielleicht nicht alles für die Leute. Und wir wollen sie aktiv halten. Und ich glaube, durch dieses Hybrid-Training, das bietet einfach die Möglichkeit, sich vielseitig nach rechts und links ausprobieren, Sachen zu machen, die auf jeder Ebene seine Vorteile hat, die uns aber einfach bieten, aktiv zu bleiben und halt eben genau diese Themen Gesundheit, Longevity voranzutreiben. Wir haben ständig das Thema Gewichtsverlust, was für viele ein großes Thema war, vielleicht die letzten Jahre. Und wir wissen heutzutage, Krafttraining ist ein super wichtiger Part davon. Ausdauertraining bietet auch seinen Anteil daran. Und um Körpergewicht zu halten, müssen wir am Ende aktiv bleiben, egal wie. Und wenn jemand daran Spaß findet, das über Ausdauertraining zu machen, super. Wenn er es über Krafttraining findet, super. Wenn man eine Kombo findet, und das ist für die meisten wahrscheinlich sogar das Beste, weil es halt eben ein bisschen abwechslungsreicher ist, umso besser. Und deshalb, für mich hat das einen riesengroßen Stellenwert, dass dieses Thema einfach größer geworden ist, weil es uns einfach gerade dieses allgemeine Gesundheitsbewusstsein fördert und wir Leuten Möglichkeiten bieten, beziehungsweise die Leute Möglichkeiten sehen, dass Training nicht nur einseitig sein muss oder eine Art und Weise darstellen kann, sondern alles Mögliche sein kann, solange man aktiv bleibt.
Vielleicht gehen wir noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück und überlegen uns mal gemeinsam oder geben den Leuten mal eine Definition. Was versteht man unter Hybridtraining?
Also generell kommt es aus diesem lateinischen Begriff hybrider Mischung. Also Mischtraining, das hat es ja vorhin auch schon in der Einleitung so ein bisschen genannt. Und am Ende ist Hybridtraining einfach nur die Mischung aus verschiedenen Übungs- oder Trainingsformen. Meistens bezeichnen wir es als eine Mischung aus Kraft- und Ausdauertraining. So wie wir es halt zum Beispiel jetzt im High Rocks erleben, wo halt verschiedene Kräftigungsübungen wie zum Beispiel Schlitten schieben oder Schlitten ziehen beispielsweise mit Laufen kombiniert werden. Und am Ende ist Hybridtraining eigentlich für mich nichts anderes als ein Begriff für die Empfehlungen, die uns seit Jahren eigentlich klar sind. Die WHO definiert Bewegungsempfehlungen seit Jahrzehnten und da heißt es immer, wir brauchen 150 bis 300 Minuten leichte aerobe Aktivität in der Woche, die wir abdecken sollten und mindestens zweimal pro Woche Krafttraining, wo möglichst viele Muskelgruppen mit einbezogen werden. Und das ist das absolute Mindestmaß. Und Hybridtraining ist am Ende eigentlich irgendwo die Bezeichnung für das Mindestmaß an Aktivität, was wir abdecken sollten, um eine maximale Gesundheit zu erreichen. Und egal, wie ich es nenne, es bringt es am Ende auf den Punkt. Wir wollen vielseitiges Training. Das kann für jeden gleich anders aussehen. Aber am Ende meistens brechen wir es runter auf eine Mischung aus. Ich mache zum Beispiel 2 bis 3 Krafttrainingseinheiten pro Woche und kombiniere die mit zum Beispiel 2 Ausdauereinheiten pro Woche.
Das ist ja ganz am Anfang schon angedeutet, dass dieses Thema Social Media und Co. eine Rolle spielt im Moment, dass dieses Hybrid-Training auch größer wird. Und ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Punkt, einmal zu betonen, dass High Rocks eine Art Hybrid-Training ist, die aber auch sehr spezifisch ja wieder in den Wettkampfcharakter geht und wo natürlich Krafttrainingselemente drin sind, wie einen schweren Schlitten zu schieben, aber halt auch sehr, sehr viele Ausdauerelemente enthalten sind, die primär aber sehr viel mit Schnellkraft zu tun haben, die ja wenig mit aerober Leistung zu tun, sondern vielmehr mit anaerober Leistung zu tun haben, weil es ja schnell auf Zeit und es ist ja immer ein Kilometer laufen. Also klar ist es natürlich auch aerobe Kapazität, die gebraucht wird. Aber es ist halt trotzdem ein Wettkampfsport. Das muss man sich halt auch bewusst sein. Und ist die Frage, ist dieses Hybridtraining, also wenn wir jetzt High Rocks nehmen würden, ist ja eine Art Hybridtraining, ist es das Gleiche, was wir unter Gesundheits-Longevity-orientiertem Hybrid-Training verstehen?
Also der Wettkampf selbst als solches würde ich jetzt nicht so einkategorisieren, weil wenn jemand das so 3-mal die Woche trainieren würde, würde eventuell die gesundheitlichen Vorteile, die man durch ein schönes aerobes Ausdauertraining und ein rein getrenntes Krafttraining maximalkraftorientiert bekommen würde, würde er halt eben nicht erhalten. Deshalb, ich meine, High Rocks ist jetzt gerade quasi aktueller Trend. Gucken wir 10, 12 Jahre zurück, kam CrossFit auf den Markt, beziehungsweise ist da schon groß gewachsen. Und auch die haben sich quasi so ein bisschen, auch wenn sie es nie Hybrid genannt haben, in die ähnliche Richtung bewegt, wo man, wenn man so ein klassisches Workout of a Day schaut, da fängt man auch immer mit Krafttraining an und geht dann über in einen Workout, wo man verschiedene Bewegungen kombiniert und das eher unter einem Ausdaueraspekt halt eben durchführt. Wenn man aber schaut, was man eigentlich durch Ausdauertraining erreichen möchte, dann ist es halt letztendlich so, dass wir Anpassungen des Herz-Kreislauf-Systems erreichen wollen. Wir wollen am Ende eine erhöhte Kapillarisierung bekommen. Wir wollen am Ende unsere Arbeitskapazität steigern, die unser Herz-Kreislauf-System mit sich bringt. Und da kann ein intervallartiges Training auch helfen. Und da kommen wir sicherlich auch gleich nochmal genauer drauf zu sprechen. Aber für die meisten Leute, die Hybrid-Training beginnen wollen, wird das erstmal ganz, ganz viel Zone-2-Training sein. Und zwar eben mit 60-70% Herzfrequenz. Und ich glaube, damit kennst du dich jetzt zu Genüge aus mit der Thematik. Wird das halt eben der größte Aspekt sein, weil wir müssen eine Grundlage eben für unseren Körper schaffen. Wir müssen eine Grundlage für die Ausdauerleistungsfähigkeit schaffen. Und das kriegen wir erstmal meistens über niedrigintensives Training im Ausdauerbereich hin, was für die Leute, die einsteigen in die Thematik, erstmal schwer zu fassen ist, weil die laufen erstmal los, so schnell wie möglich, dann laufen die 1,5 Kilometer, dann geht man erstmal wieder 200 Meter, dann läuft man wieder 1 Kilometer, das ist fast schon so intervallartig. Aber das, was wir als klassische Empfehlung erstmal haben, ist, sich wirklich so auf Zone 2 Training zu fokussieren, und das ist auch da, wo wir eigentlich die meisten gesundheitlichen Vorteile uns von versprechen, indem wir uns da erstmal drauf fokussieren.
Für die Leute, die jetzt mit Zone 2 nichts anfangen können, willst du das mal ganz grob und ganz kurz definieren, was die verschiedenen Zonen sind, beziehungsweise hast du schon gesagt, 60-70% der maximalen Herzfrequenz ist so Zone 2. Was ist Zone 1, Zone 3, 4, 5? Nur ganz, ganz, ganz grob.
Also generell richten sich die Zonen, man kann es verschieden definieren, aber erstmal über die Herzfrequenz. Es gibt verschiedene Zonenmodelle, aber klassischerweise sprechen wir über ein 5-Zonen-Modell, wo wir dann eher so einen Zone 1 ist so ein Regenerations-Rekom-Bereich, 50-60% unserer Herzfrequenz. Das ist also wirklich für die meisten Leute, die beginnen, erstmal fast schon schnelleres Gehen. Für jemanden, der ein bisschen Ausdauer trainiert ist, schon ganz, ganz leichtes, langsames Joggen. Und dann kommen 60-70% mit Zone 2, 70-80% ist Zone 3. Das ist dann so ein Mischbereich, GH1, GH2, 80-90%. Das ist so, was wir als Grundlagenausdauer 2 bezeichnen würden. Da gehen wir schon mehr in intensive Dauerläufe rein, beziehungsweise nähern uns schon langsam den Intervalltraining, und dann 90-100%, das ist so unser Zone 5, so unser Sprintintervalltraining. Da wird's dann halt richtig hoch von der Herzfrequenz, das ist aber auch eine relativ kurze Belastungszeit. Das heißt, da hätte man beispielsweise, würde man dann halt eben je nach Trainingsart 10, 30 Sekunden halt eben maximal Tempo geben, sodass man nah halt in eine Ausbelastung kommt und dann halt eben entsprechende Pausenzeit gestalten, wo die Herzfrequenz wieder sinkt, und das wiederholen. Also das wäre so ein intervallartiges Training. Also je nachdem, was man sich erwartet an Anpassungen, würde man dann halt eben entsprechend die Zone auswählen. So eine Zone 2 ist dann halt eben so eine Sache, die uns, wie schon gesagt, Herz-Kreislauf-System, höhere Schlagvolumen, verbesserte Sauerstoffsättigung und Co., das sind so Dinge, die ich darüber erreichen möchte. Und HIIT-artiges Training, das ist so ein bisschen etwas, was auf, sagen wir mal, Effizienz aus ist. Das heißt, ich versuche beispielsweise, meine Mitochondrien effizienter arbeiten zu lassen. Das sind zum Beispiel so Anpassungen, die wir über Sprintintervall oder High-Intensity-Interval-Training halt erreichen können. So können wir es eigentlich erstmal ganz grob auf den Punkt bringen.
Das heißt, wenn wir jetzt versuchen, mal so ein paar Elemente zu definieren, die in einem ganzheitlich Longevity-gesundheitsorientiertes Training mit hereinfallen, ist auf jeden Fall Zone 2 ein Element, was damit reingehört. Was würdest du noch für Elemente sehen, die in so ein Training dazugehören?
Also generell ist ja der Punkt mit Krafttraining, dass wir häufig den Fall haben, dass die Leute sich ungern mit schweren Gewichten auseinandersetzen, mit höheren Intensitäten. Aber das ist halt eben genau der Bereich, den wir interessant finden, der Anpassungen auf sowohl aktiver wie halt auch passiven Strukturen hat. Das heißt, wenn wir, nehmen jetzt nochmal ein ganz einfaches Beispiel raus, prämenopausales Training, wir wollen Knochendichte aufbauen, wir wollen eben dafür sorgen, dass später keine Probleme bestehen in dem Bereich, dann macht es durchaus Sinn, halt eben auch Trainingsformen zu nutzen, die beispielsweise Knochenstruktur aufbauen, und das sind halt eben Krafttrainingsbereiche mit einer etwas höheren Intensität, über 80-85% unserer Maximalkraft, die mit eingebaut werden sollten. Das heißt, am Ende fürs Krafttraining, auch das darf vielseitig sein, aber meiner Ansicht nach sollten wir auf jeden Fall regelmäßig dafür sorgen, dass maximalkraftartige Reize integriert sind. Das heißt, alles überhalb, also wenn man streng nach Definition gehen würde, über 90, 92,5%, aber alles im höherintensiven Bereich, 80-85%, glaube ich, das sollte jemand zumindest mal regelmäßig anfassen. Ein hypertrophielastiges Training, wo mal 60-80% sprechen, sollte halt dann wahrscheinlich den größten Teil des Trainings über die Trainingswoche ausmachen, einfach um Muskulatur aufzubauen, Muskelmasse aufzubauen, Sarkopenie zu verhindern, die über den Altersgang dann halt eben sich entwickelt. Deshalb, das ist für mich der nächste Aspekt, wenn wir jetzt nur über Ausdauer und Krafttraining sprechen. Jemand, der dann halt eben ein bisschen trainingsfortgeschrittener ist, der kann dann halt eben anfangen, im Ausdauerbereich durchaus auch intervallartige Trainingsformen mit hineinzubringen, dort halt eben auch für Abwechslung zu sorgen. Und das ist schon so ein bisschen der Aspekt, der, wenn wir über Longevity sprechen, eigentlich für mich persönlich der wichtigste ist. Die Leute müssen aktiv bleiben. Und wenn derjenige mehr Spaß daran hat, beispielsweise seine gesamten Ausdauereinheiten nur über Intervallläufe zu machen und das gerne durchzieht und macht, dann mach es bitte. Du wirst auch deine Anpassung haben, du wirst auch deine gesundheitlichen Vorteile haben. Deshalb, für mich ist der wichtigste Punkt, dass die Leute aktiv bleiben und dranbleiben, und das schaffen sie am besten über die Dinge, die sie Spaß machen oder wo sie denken, dass sie den meisten Effekt für sich versprechen. Manchmal können wir natürlich Empfehlungen geben, aber es gibt natürlich immer die Leute, die sagen so, ich mache das seit 20 Jahren, ich habe die besten Effekte damit, und dann sage ich, super, mach es bitte weiter, trainiere so weiter, weil Hauptsache du bleibst dran. Deshalb für mich, wenn wir es jetzt rein auf Ausdauer und Krafttraining halt eben am Ende beschränken, dann ist für Longevity eigentlich ein möglichst niedrigintensives Ausdauertraining, was einen gewissen Umfang die Woche haben sollte, mindestens ein, zweimal die Woche, und dann halt eben ein Krafttraining zwei, dreimal die Woche, und da mindestens einmal pro Woche vielleicht auch ein bisschen schwerere Gewichte mal für ein, zwei Übungen anfassen.
Das heißt, wenn wir das jetzt mal so auf eine typische Woche beziehen würden, wenn du sagst, ein bis zweimal die Woche Ausdauer, was ja jetzt tatsächlich recht wenig ist sogar, ne? So zwei Einheiten in der Woche, die jeweils so 45, 60, 90, je nach Zielorientierung auch gehen würden. Und was hast du gesagt, wie viele Krafttrainingseinheiten?
Zwei bis drei.
Also auch so zwei bis drei. Was würde ja bedeuten, wir reden jetzt über fünf Trainingseinheiten in der Woche, was ja tatsächlich jetzt gar nicht so viel ist. Also muss man ja auch realistisch schauen. Ist nicht wettkampforientiert jetzt, klar. Ich habe für den Triathlon so neun oder manchmal auch 10-mal in der Woche trainiert. Aber auch hier ein ganz, ganz netter Funfact. Das ist das, was du auch gerade angesprochen hast, was, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, dieser Spaß beziehungsweise die Dinge durchzuziehen. Weil es bringt halt irgendwie am Ende des Tages auch nichts, wenn man einen super effektiven Plan hat, wenn man super effektiv trainiert, aber man es halt nicht durchzieht und man sich jeden Tag aufs Neue überwinden muss, das zu machen, und es halt überhaupt keinen Spaß macht, weil das ist ja genau das, was man dann eben nicht langfristig macht, aber da soll es ja eigentlich hingehen bei einem gesundheitsorientierten oder Longevity-orientierten, wie man es halt nennt, Hybrid-Training oder einem Training. Und bei mir war das zum Beispiel so, dass diese Zone 2 Trainings hatte ich nur eine einzige Möglichkeit zu machen, nämlich auf dem Fahrrad. Sobald ich laufen musste, war das keine Zone 2 mehr. Also sobald ich ans Laufen gekommen bin, war das Zone 3, Zone 4, sowas eher. Alleine wegen dem Körpergewicht, ja, von knapp 100 Kilo, also was waren es, ich glaube 96 oder so. Aber da muss man sagen, war das Fahrrad zum Beispiel für mich eine sehr, ja, wohlgetane Möglichkeit, mich mehr mit Zone 2 Training auseinanderzusetzen, aufgrund dessen, dass das Körpergewicht und auch eine einfachere Technik, weil man muss halt theoretisch erstmal nur treten und nicht auf sonderlich viele Dinge achten, viel gewinnbringender und auch viel zielführender und auch viel weniger anstrengend. Ich muss aber da zum Beispiel ganz klar sagen, so im Keller auf der Rolle zu trainieren war was ganz anderes als draußen auf dem Fahrrad zu trainieren, wobei draußen auch wieder so diese Ego-Komponente kam, also wenn irgendwie die 60-Jährigen mit dem Fahrrad an dir vorbeifahren, dann ist auch wieder schwierig, in der Zone 2 zu bleiben, sondern dann muss man wieder Gas geben. Und gerade wenn dann Berge kommen und so, ist das natürlich auch eine andere Sache. Aber gerade wenn man sich so dieses Intervallthema anschaut, und das mache ich bis heute tatsächlich noch, und ich bin jetzt so im knapp fünften Monat, ich glaube, der Triathlon ist jetzt knapp dreieinhalb Wochen her, ich mache ganz wenig richtige Laufeinheiten. Also ich habe viele Laufeinheiten in der Woche, stimmt so drei Stück, aber das sind fast immer Run-Walk-Einheiten. Das heißt, eine Minute laufen, eine Minute gehen oder drei Minuten laufen, eine Minute gehen oder vier Minuten laufen, eine Minute gehen oder so Diagonalläufe, das ist dann ja schon mehr Hit-Training wirklich. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, dass mir das mental total gut tut, auf der einen Seite, weil ich immer nur ein spezifisches Ziel habe, was ich quasi erreiche, so von 2 Minuten oder von 1 Minute oder 1 Diagonale zu laufen und weiß, danach kann ich mit meinem 100 Kilo Körpergewicht erstmal wieder gehen, was mir dann gut tut. Und ich muss ganz klar sagen, dass am Anfang die Regeneration meiner Herzfrequenz, also meine, wie nennt man es, meine Kardioregeneration, deutlich schlechter war, als sie das heute ist. Das heißt, ich komme, wenn ich eine Diagonale zum Beispiel laufe, mit einer Pace von 3 oder 4, also recht zügig, und ich gehe dann die Auslinie, erhole ich mich deutlich schneller. Und so ist das auch bei diesen Runwalk-Einheiten. Weil ich ganz klar sagen muss, dass ich am Anfang orthopädisch nicht korrekt laufen konnte und gleichzeitig in einer guten Herzfrequenzzone bleiben konnte. Weil das war dann eher so ein schnelles, unergonomisches Gehen mit einer niedrigen Herzfrequenz. Und das ist mir echt schwer gefallen, muss ich sagen, am Anfang.
Ja, Effizienz ist halt ein Riesenfaktor zu Beginn beim Laufen, weil die Leute eine Schwierigkeit haben mit diesen niedrigen Geschwindigkeiten, dort halt sich einigermaßen effizient zu bewegen. Also wenn ich aus dem Studium, da hatte ich einen Kollegen, der ist, glaube ich, lass mich lügen, eine Stunde 15 beim Halbmarathon gelaufen, eine Stunde 20. Also auf jeden Fall
Bin Stunde 17 auf 10 Kilometer im Triathlon am Ende gelaufen, also knackig. Ja.
Also der hatte schon gut Tempo gehabt, aber tatsächlich, wenn der mit mir laufen war und wir haben dann halt irgendwie gequatscht und dann hatten irgendwie so ein 6er, 6.30er Pace drauf gehabt, dann war das halt super entspannt für den, aber es sah halt immer noch flüssig aus. Und wenn du jemanden hast, der Laufanfänger ist oder wenn ich mal wieder laufen bin, dann ist es halt immer so ein Gefühl, so man bremst sich eigentlich konstant mit jedem Schritt. Man fliegt einmal vor und man bremst sich wieder. Es ist eine sehr ineffiziente Bewegung als solches. Deswegen, das ein Vorteil, den in dem Sinne dieses HIIT-Training oder HIIT-artige Training bringt, ist natürlich, meistens arbeite ich mit einer etwas höheren Geschwindigkeit, was mir erstmal hilft, leichter in das Laufen reinzukommen, in die Laufbewegung. Wenn ich eine Long-Distance-Geschichte mache, dann habe ich da keine andere Wahl, muss dranbleiben, muss aber die Geschwindigkeit irgendwie niedrig halten, um die Herzfrequenz auch bewusst niedrig zu halten. Und so komme ich halt einen Ticken mehr eventuell auch in den technischen Aspekt halt eben rein, wenn ich mich mir erlaube, halt trotzdem auf 70, 80, vielleicht 80-90% meiner Herzfrequenz reinzugehen. Ne, deshalb, ich glaube, dass das halt auch für manche Leute kein schlechter Einstieg sein kann, wenn die gar keine Vorerfahrung mit Laufen oder Ähnlichem haben. Besonders diese Run-Walk-Geschichte. Hauptsache, die Leute steigern sich progressiv. Am Ende läuft es halt drauf auf das hinaus, egal wie. Also ich bin zum Beispiel jemand, der überhaupt keine Intervallläufe macht, also sowas wie Rennestad-Intervalle mit 30 Sekunden Tempo, 15 Sekunden Ruhe, das mag ich gar nicht. Kann ich überhaupt nicht, aber ich mag halt total gerne einfach langsam lange Distanzen zu laufen, da habe ich Spaß dran. So, und für mich ist das dann halt die bessere Progression, dann eben anzufangen, die Distanz zu steigern und dann eventuell Distanz runter und Geschwindigkeit draufzupacken. Und für jemanden, der das halt nicht so mag und eher diese Run-Walk-Geschichte mag und damit besser klarkommt, kann das halt eben sein, dass man darüber den Einstieg findet. Also am Ende, wie wir schon sagen, ist es individuell, am Ende Hauptsache, die Leute bleiben dran an der Thematik.
Ja, absolut. Jetzt ist das ja, also wenn man sich gerade so draußen die Quellen beziehungsweise so Fitness-Influencer oder auch Presse und solche Geschichten anschaut, aber das war auch so ein Gedankengang, der in meinem Kopf verankert ist am Anfang. Ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, vielleicht können wir da gleich nochmal reingehen. Ist ja so die Aussage, die immer irgendwie mitschwingt, wenn es um dieses Hybrid-Training geht. Krafttraining schadet der Ausdauer oder Ausdauertraining schadet der Kraft oder der Muskulatur. Also warum hält sich dieser Mythos so hartnäckig und wo kommt der eigentlich her?
Also generell muss man da so ein paar Jahre zurückschauen. Meine Vermutung ist es halt eben, dass es immer noch von dieser einen Studie aus 1980 stammt. Denn die ist so der Beginn, wo wir das erste Mal über den Interferenzeffekt sprechen. Das ist ja eigentlich so der Begriff, auf den es am Ende hinausläuft. Nicht mit der Hickson-Studie 1980 wurden Probanden rekrutiert, die 10 Wochen Training gemacht haben. Es waren am Ende relativ kurze Einheiten, maximal immer 40 Minuten. Aber die wurden in 3 Gruppen geteilt. Entweder haben die nur Krafttraining gemacht für 5 Sessions pro Woche, nur Ausdauertraining für 6 Sessions pro Woche. Und das ist halt, wenn man 6 mal 40 Minuten Ausdauer macht, ganz okay. Nur ist jetzt nicht viel. Das war 3 mal eher Low Intensity und 3 mal Intervalltraining. Und dann gab es eine 3. Gruppe, die hat das kombinierte Training gemacht. Und nicht wie man denkt, haben die 3-3 gemacht, sondern die haben 11 Einheiten gemacht. Die haben nämlich die 5 Einheiten Kraft und die 6 Einheiten Ausdauertraining gemacht. Man muss dazu auch noch so ein paar Sidefacts wissen. Das Krafttraining war reines Beintraining. Das heißt, entweder wenn man eine Strength-Gruppe war, hat man 5 Sessions pro Woche nur Beintraining gemacht, 2 unterschiedliche Trainingspläne, aber wirklich nur Beintraining. Und wenn man in der kombinierten Gruppe war, hat man 6 Ausdauereinheiten pro Woche gemacht, 3 Läufe, 3-mal Rad und 5-mal pro Woche Krafttraining für die Beine. Die Kraftgruppe und die kombinierte Gruppe hat 1-mal pro Woche das One Rep im Parallel Squat gemessen, also quasi Kniebeuge bis auf parallel. Die Ausdauergruppe halt nur am Ende. Das heißt, am Ende war es verdammt viel Trainingsvolumen. Und ich könnte es mir selbst auch nicht vorstellen, wie die Probanden rekrutiert bekommen haben für 11 Sessions pro Woche. Aber es hat geklappt. Und was man gesehen hat, in 7 bis 8 Wochen circa, haben sich die Gruppen, also wenn man jetzt die Kraft und die kombinierte Gruppe aus Kraft und Ausdauer betrachtet, gleichzeitig und parallel entwickelt. Da gab es eigentlich keinerlei Unterschied. Nach Woche 7 oder 8 gab es so ein langsames Leveling off. Das heißt, die kombinierte Gruppe hat auf einmal nicht mehr so stark an Kraft zugenommen. Die haben ja jede Woche den parallelen Squat halt eben gemessen in einer Achse. Und auf einmal kommt dieses Leveling off. Und dann zu Woche 9, Woche 10 gab es sogar einen leichten Rückgang der Kraftfähigkeit. Das heißt, die haben sogar an Leistungsfähigkeit abgenommen. Und Hickson hat damals dann diesen Begriff des Interferenzeffektes aufgebracht, der sagt hat, naja, die Kombination aus Kraft- und Ausdauertraining scheint dazu zu führen, dass zu Beginn Anfänger, und das waren alles Krafttrainingsanfänger, keinen großen Unterschied haben, es parallel entwickeln können, aber sobald sie halt immer ein klein bisschen fortgeschrittener werden, eben entsprechend an Anpassungsfähigkeit verlieren und sogar eventuell bei ihrer Kraftfähigkeit, wenn sie beides kombinieren, Nachteile haben. Das heißt, sich sogar negativ entwickeln. Und jetzt gibt es ein paar Probleme bei der Studie. Ich meine, kann man sich jetzt schon denken, aus dem, was ich gesagt habe, 11 Einheiten pro Woche, was halt fernab von, wenn wir jetzt über Longevity-Training sprechen, fernab von normalen Empfehlungen sind oder womit jemand einsteigen würde, wenn er untrainiert ist. Das macht man vielleicht am 1. Januar mit Neujahrsvorsätzen und richtig viel Motivation, aber nach einer Woche hat sich das halt auch erledigt. Also deswegen höchsten Respekt an die Leute, die das 10 Wochen lang durchgezogen haben mit 11 Einheiten pro Woche. Aber das zweite Problem war auch, dass die Ernährung nicht getrackt wurde. Der Energiebedarf hat sich extrem unterschieden zwischen den Gruppen. Das heißt, bei der Concurrent-Gruppe geht man davon aus, dass ab Woche 5, Woche 6 sie circa schon 6.000 Kalorien pro Woche zusätzlich durch ihren Sport verbrannt haben. Bei der Krafttrainingsgruppe waren es halt eben nur circa 2.000 Kalorien. Und die Differenz wurde natürlich immer größer über die Zeit. Und das hat halt eben dazu beigetragen, oder sicherlich auch dazu beigetragen, dass die Leute eventuell nicht mehr so viel an Kraft zugelegt haben, sogar etwas an Körpergewicht, Körpermasse am Ende verloren haben. Aus dem ganz einfachen Grund, die haben einen ganz, ganz anderen Energiebedarf gehabt als die Gruppe, die halt eben nur Krafttraining gemacht hat. Und wenn man all diese Faktoren zusammennimmt, ist es halt eben so, dass diese ursprüngliche Studie von 1980 uns zwar zeigt, dass es so einen Interferenzeffekt gibt, aber das waren unter absoluten Extrembedingungen. Und wenn man 5 Jahre später schaut, da wurde eine ähnliche Studie, aber mit 3 Krafttrainingseinheiten, 3 Ausdauereinheiten pro Woche gemacht. Und da gab es auf einmal keinen Interferenzeffekt mehr. Da hat man nichts mehr gefunden.
Ist ja auch irgendwie, also wenn man es jetzt ganz basic betrachtet, ohne irgendwelche korrelativen Zusammenhänge, also aus Wissenschaft oder Statistik, ist es ja, also ich habe zum Beispiel, als ich jetzt für den Triathlon trainiert habe, ich habe 2 Krafttrainingseinheiten in der Woche gemacht und so ja, irgendwas zwischen 6 und 8 Ausdauereinheiten in der Woche, aber ich habe nur 1-mal Beine trainiert, wenn überhaupt. Und auch da nicht so, wie ich sonst Beine trainieren würde, sondern deutlich weniger aufgrund dessen, dass ja, außer beim Schwimmen, aber bei allen anderen Facetten des Triathlons, also Laufen, Fahrrad und Schwimmen eben, sind die Beine ja primär die Muskelgruppe oder der Körperteil, der arbeitet. Klar, beim Schwimmen irgendwie auch. Das habe ich auch extrem gemerkt, als ich viel mit Beinen geschwommen bin, was mir direkt am Anfang gesagt wurde, dass ich beim Triathlon zusehen muss, dass wenn ich meine Beine danach noch fürs Fahrrad und fürs Laufen brauche, ich beim Schwimmen wenig Beine benutzen soll, was durch den Neoprenanzug im freien Gewässer dann auch deutlich möglich war, wegen des Auftriebs. Aber das, also ganz realistisch betrachtet, war ja dann nicht nur das Problem der Ernährung da, sondern klar, Ernährung hat jetzt auch viel mit regenerativen Prozessen zu tun, aber es war sehr, sehr, sehr viel ja auch einfach ein Problem von Überlastung und einfach zu viel dieselbe Muskelgruppe, also jetzt nicht Muskelgruppe, aber denselben Bereich des Körpers zu trainieren und da dann eben auch diesen Interferenzeffekt auszulösen, was ja irgendwie auch ehrlicherweise ganz logisch ist. Auch wenn man jetzt nicht auf biochemische Dinge wie mTOR und solche Sachen schaut, ist es ja völlig logisch, wenn ich 11 Trainingseinheiten in der Woche mache und davon ist 5-mal Beintraining, was ja für die meisten, die nur Krafttraining machen, schon zu viel ist. 5-mal ja. Beintraining in der Woche so. Also stellt sich, finde ich, immer so ein bisschen die Frage, das hätte ich früher gesagt, wenn du 5-mal Beintraining in der Woche machen kannst, dann würde ich mich fragen, ob das Beintraining, was du machst, wirklich so effizient und effektiv ist, wie es sein könnte. Richtig. Oder auch sein sollte. Ja. Und wenn du dann aber auch noch Ausdauereinheiten da oben drauf packst, wo die Beine fokussiert werden, also ist ja, wäre ja komisch, wenn dann da kein Interferenzeffekt auftreten würde.
100%. Also das ist so rein vom Gefühl her, wenn man es schon liest, würde man sich denken, ja gut, ich weiß, wie das am Ende ausgehen wird, weil das kann einfach vorne und hinten nicht funktionieren als solches.
Ja, aber das absolut.
Ist halt, ja, das ist am Ende, worauf die ganze Thematik halt beruht. Das ist am Ende genau, wo wir eben das Wort Interferenzeffekt eigentlich hier haben. Und es gab dann so eine Zeit lang eigentlich wenig Interesse in der Forschung an der Thematik, kam jetzt aber jetzt in den letzten Jahren auch ein Ticken wieder mehr auf. Also man sieht halt einige Meta-Analysen, Reviews zu der Thematik. Auch unter anderem einer meiner Dozenten vom Master, Moritz Schumann, hat auch ein Buch dazu veröffentlicht mit Ronestad zusammen. Auch einer so der Ikonen, die wir im Ausdauerbereich haben. Und da zeigt sich halt einfach ein komplett anderes Bild. Also dieser Interferenzeffekt, den wir halt immer und immer wieder fürchten, wo wir Angst haben, von wegen Bodybuilder bauen oder man würde Muskelmasse verlieren oder gleichzeitig ein Ausdauersportler wird halt keine Leistung mehr gewinnen. Man sieht halt sogar teilweise das Gegenteil. Es gibt sogar teilweise additive Effekte. Und das ist halt das super Spannende daran.
Können wir ja gleich nochmal genau darauf eingehen, auf diese additiven Effekte, aber kann ich auch nur bestätigen. Also ich habe deutlich weniger Krafttraining gemacht als vorher. Ich bin jetzt auch N gleich 1, bin ja nur ein Mensch, eine Case Study quasi. Aber ich habe Maße vorher genommen und mein Ziel, als ich das mit Philipp gemacht habe, ich weiß nicht, ob die Podcast-Folge mit Philipp jetzt rauskommt, bevor wir unsere rauskommt oder danach, aber es gibt auf jeden Fall eine Podcast-Folge mit Philipp, der mich auf den Triathlon vorbereitet hat und der mich auch jetzt nach wie vor noch betreut. Und ich durfte kein Gewicht verlieren. Das war ganz klare Anweisung von ihm, weil er gesagt hat, hey, das Training wird schon so viel Stress werden. Auch spannend jetzt zu der Studie, die wir gerade hatten, ne? Dass er gesagt hat, er will nicht gleichzeitig auch noch dafür sorgen, dass ich einen anderen Stressor im System habe, nämlich Körpergewicht zu verlieren und Blutzuckergeschichten und Co., sondern sich wirklich auf die Trainingsanpassung zu fokussieren und normal weiter zu essen und jetzt bloß nicht in ein Defizit zu kommen oder so, weil die Anpassung dann ja auch wieder, ich sage jetzt nicht schlechter, aber theoretisch schon weniger sind und die Regeneration am Ende der ja das Problem werden kann. Und ich würde, also es ist total subjektiv jetzt, ne, sage ich dazu, keine Wissenschaft, aber ich würde echt sagen, dass mein Bizeps gewachsen ist, obwohl ich kaum, also ich habe wirklich gar keine Arme trainiert, aber ich kann dir auch gar nicht genau sagen, woran es liegt so, aber vielleicht auch einfach daran, dass ich viel gelaufen bin, viel geschwommen bin und so, aber ohne Witz, es ist wirklich so, dass ich in diesen letzten 4 Monaten gar kein Armtraining gemacht habe. Ich habe Krafttraining primär Oberkörper gemacht. Aber das habe ich ja vorher auch 4-5 Mal die Woche gemacht und jetzt ja nur 1-2 Mal die Woche. Und es hat sich de facto, außer dass ich deutlich fitter bin als vorher und viel schneller regeneriere als vorher, hat sich körperlich von der Muskulatur fast gar nichts verändert. Und davor hatte ich auch wirklich viel Angst, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich gedacht habe, so, boah, mein Gott, wenn ich jetzt irgendwie 6 Kilo Muskeln abnehme oder so, das will ich gar nicht. Aber das war gar nicht der Fall. Und ich habe mich jetzt ja extrem auf einen Triathlon vorbereitet, der jetzt nicht, wie du eben gesagt hast, 2-3 Krafttrainingseinheiten in der Woche und 2-3 Ausdauereinheiten in der Woche gemacht, sondern halt ja viel, viel, viel mehr. Und trotzdem gab es keinen negativen Effekt. Aber was ich ganz klar sagen muss, dass ich diesen, ob es jetzt wirklich eine Art Interferenzeffekt war oder nicht, ich habe das am Anfang schon gespürt durch meine Regeneration, dass ich einfach gemerkt habe, ich bin mit der Regeneration von Muskelkater und Co. nicht hinterhergekommen. Ich konnte die Leistung am Anfang nicht bringen, weswegen wir zum Beispiel die Einheiten Woche für Woche erhöht haben und nicht direkt gesagt haben, so,
ab nächste Woche, wenn wir jetzt starten, 6 Einheiten Ausdauer und 3x Kraft, sondern wir haben das Woche für Woche erhöht. Und ich bin am Anfang, ob das jetzt daran liegen mag oder jetzt einfach ein totaler Zufall war, sei mal dahingestellt, aber ich bin am Anfang direkt erstmal krank geworden, so, ja. Und das hat sich auch direkt 2-3 Wochen gezogen, weswegen das Training sich wieder nach hinten verschoben hat. Aber als wir dann gesagt haben, so komm, lass mal lieber, wie du das eben auch gesagt hast, mehr Effizienz, mehr Spaß und vor allem mehr Langfristigkeit reinbringen und mal von der Effektivität einen Schritt zurückgehen und auch vom Volumen, hat das viel, viel besser funktioniert, bis hin zu 11 Einheiten in der Woche, wo teilweise auch 3,5 Stunden Fahrradeinheiten mit dabei waren und sowas. Und das war dann gar kein Problem mehr am Ende. Am Anfang habe ich aber durchaus gemerkt, dass ich regenerativ auch mit dem Schlafen und Co. gar nicht richtig hinterhergekommen bin. Und ich glaube, wenn man natürlich nicht diesen Leistungsdruck hat, dass man an einem bestimmten Tag, wie jetzt bei einem Wettkampf, abliefern muss, ist das natürlich viel entspannter. Aber ich glaube, das bietet natürlich auch die Gefahr, dass man einfach gar nicht erhöht, sondern dass man einfach sagt, so, ja komm, ich war jetzt einfach 3 Jahre entspannt und langsam. Und dann ist natürlich das, was am Ende rauskommt, der Effekt natürlich auch ein geringerer. Aber wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen in diesen Interferenzeffekt reingehen, also ja, wir haben jetzt verstanden, was das ist. Das eine kann sich aufs andere auswirken. Aber wenn wir uns das jetzt vielleicht mal so ein bisschen tiefer anschauen, also ein bisschen tiefer in die Materie vom Interferenzeffekt reingehen, was ist das so auf sportwissenschaftlicher Ebene?
Also generell können wir da verschiedene Betrachtungsweisen haben. Also einmal gibt es verschiedene Theorien auf molekularer Ebene, die du auch vorhin schon mal kurz angesprochen hattest, mit Signalwegen, die in gewisser Weise gestört werden, weil es halt einfach konkurrierende Signalwege sind. Kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber zum anderen Aspekt ist natürlich aus sportwissenschaftlicher Sicht auch immer, was geben meine Strukturen an Arbeitskapazität her? Und wie belastbar bin ich? Was kann ich am Ende meinem Körper am Ende antun? Und am Ende habe ich nur ein gewisses Fass an Kapazität, was ich pro Woche irgendwie investieren kann in meinen Sport. Und so, ich kann halt aus verschiedenen Sportarten, aus verschiedenen Bereichen kann ich halt eben schöpfen und kann halt eben schauen, ich kann das mit Krafttraining füllen, ich kann das halt mit Ausdauertraining füllen. Aber irgendwo werde ich mit meiner Regenerationskapazität, mit der Leistungsfähigkeit, die ich mitbringe, auch an meine Grenzen kommen. Also da ist halt auch Trainingsvorerfahrung spielt da eine unfassbar große Rolle, wie weit ich das verkraften kann. Aber wenn wir jetzt erstmal auf den ersten Aspekt kommen, generell sprechen wir im Zusammenhang mit Anpassungen sehr häufig in der Sportwissenschaft über die Signaltransduktionstheorie. Das heißt einfach nur, Anpassungen finden dadurch statt, dass durch einen Reiz, durch ein Signal, gewisse Signalwege aktiviert werden. Die sorgen dafür, dass Transkriptionsfaktoren aktiviert werden. Das heißt, dass halt eben unsere Gene, unser genetisches Material etwas anders abgelesen wird oder eben entsprechend gewisse Proteine gebildet werden. Und dadurch sorgen wir für Anpassung auf Zellebene. Das eigentlich erstmal einfach runtergebrochen. So können wir uns immer Anpassungen eigentlich vorstellen. Und grundlegend, wenn wir es ganz einfach runterbrechen, bei Krafttraining beziehen wir das immer auf mTOR, beziehungsweise auf mTOR 1. Das sind die typischen Anpassungen, beziehungsweise das, was aktiviert wird durch Krafttraining. Und bei Ausdauer wird halt typischerweise AMPK aktiviert. AMPK, also diese Adenosin-Monophosphat-Kinase, die wird immer dann aktiviert, wenn wir einen geringen bzw. einen energiearmen Zustand in unserer Zelle haben. Und das ist immer dann der Fall, wenn wir halt sehr lange Belastung haben und sehr, sehr viel Energiestoffwechsel stattfinden muss, dann haben wir eine höhere Aktivierung von AMPK. Und AMPK sorgt dann halt zum Beispiel dafür, dass sowas wie Phosphofructokinase 2 aktiviert wird, sodass die Glykolyse, also die Verarbeitung von Glykogen, beziehungsweise von die Glykolyse startet, das heißt die Verarbeitung von Kohlenhydraten, sodass halt weitere Energiestoffwechselwege halt langsam angeregt werden. So, und AMPK ist dann halt eben nicht nur ein Signal, dass halt genau das passiert, dass unsere Kohlenhydrate verwertet werden, sondern immer dann, wenn solche Signalwege aktiviert werden, ist es auch ein Zeichen für unsere Zelle, okay, dieser Signalweg wird gegangen, ich muss mich daran anpassen, um es einfach runterzubrechen. Und genauso ist es bei mTOR, wenn ich Spannung auf die Zelle bekomme und mTOR aktiviert wird, eben durch diesen externen Krafttrainingsreiz, dann bekomme ich halt auch eben ein Signal und okay, wir müssen an der extrazellulären Matrix, wir müssen an der Spannung beziehungsweise an der Widerstandsfähigkeit der Muskelzelle arbeiten. Und das sind halt so die Signale, die kommen. Und die Theorie ist, dass AMPK und beziehungsweise die Aktivierung von AMPK mTOR hemmt. Das heißt, wenn ich Ausdauer trainiere und zum Beispiel das dann mit Krafttraining kombiniere in einer und derselben Session, dann ist es halt so, wenn beide Signalwege irgendwie aktiviert werden, dann hemmt AMPK, also dieser ausdauerorientierte Signalweg, meinen krafttrainingsorientierten Signalweg. Und dadurch habe ich geringere Krafttrainingsanpassung. Und das geht zurück auf Rattenstudien aus 1985 von Thompson. Und der hat das medikamentös gemacht. Der hat medikamentös bei denen AMPK aktiviert und hat dann gesehen, dass mTOR eine geringe Aktivierung nach Krafttraining zeigt, vergleichsweise. Was man aber dazu sagen muss, und das ist das, was sich auch später herausgestellt hat, dass dieses Erklärungsmodell viel zu leicht ist. Also es gibt da Arbeiten, das könnte sind sicherlich in einem unserer schönen Blogartikel zum Thema Concurrent Training dann, glaube ich, nochmal genauer lesen. Aber am Ende ist es zu vereinfacht. Und wie man dann herausgefunden hat, es sind halt einfach, wir haben zwei unterschiedliche Isoformen von AMPK, also Unterformen. Und durch medikamentös wird die eine aktiviert und durch Ausdauertraining die andere. Und deshalb, diese andere Isoform hat keinen Einfluss auf mTOR. Diese gesamte Theorie als solches funktioniert als solches nicht. Das heißt, wir müssen uns keinerlei Sorgen machen, dass AMPK irgendeinen Einfluss auf mTOR, also auf Krafttrainingsanpassung hat. Und deshalb, wir haben das immer und immer wieder in Studien jetzt gefunden, wenn wir das miteinander kombinieren, wir sehen zwar eine Aktivierung von AMPK durch Ausdauertraining, wir sehen aber auch trotzdem eine vergleichsweise genauso hohe Aktivierung von mTOR, wenn direkt danach Krafttraining folgt, versus es wäre vorher kein Ausdauertraining. Es ändert sich an Aktivierung gar nichts.
Ja, ich glaube, das ist, also ich glaube, so AMPK kennen die wenigsten, also zumindest wenn es um diese biochemischen Prozesse geht. Ich glaube, viele Leute, die da drin sind, haben mTOR schon mal gehört. Und das ist ja auch so was in der, sagen wir mal, in der Presse oder so relevanter ist. Und ich glaube, und das muss man auch dazu sagen, dass die ganze Theorie um mTOR noch gar nicht klar ist. Also ja, wir wissen, in welchen Signalwegen es letztendlich beteiligt ist. Wir wissen, dass es was mit Muskelhypertrophie hat. Du hast gerade schon Zellspannung und Co. angesprochen. Wir wissen aber auch, dass es irgendwie was mit Zellalterung zu tun haben kann und auch so dieser Longevity-Tenor da eine Rolle spielt. Und man liest ja in diesem Kontext oft auch, Proteine, oh mein Gott, mTOR-Erhöhung führt langfristig zu Dingen wie man altert schneller und das wirkt Longevity-Facetten entgegen, was ja auch bedeuten würde, dass Krafttraining durch eine Erhöhung von mTOR auch schlecht wäre. Also Sport ist eigentlich keine gute Idee, zumindest Krafttraining nicht, aber man muss da auch immer wieder unterscheiden und das ist, wie gesagt, wissenschaftlich eben noch nicht klar. Du hast gerade auch schon gesagt, Rattenstudien, es gibt viele Mäusemodelle dazu, auch was verschiedene medikamentöse Therapien wie Rapamycin, Rapamycin und Co. angeht, die auf diesen Signaltransduktionswegen wirken. Aber das ist alles noch, also wir reden wirklich von Kinderschuhen, ne? Das ist nicht so, dass man jetzt sagen könnte, ja klar, in dieser Longevity-Szene gibt es viele, die Rapamycin mittlerweile nehmen und dann mit Aften zu kämpfen haben und so. Aber wir wissen gar nicht, ob das bei Menschen so wirkt. Und vor allem gibt es auch einen riesen Unterschied zwischen kurzfristiger Aktivierung und langfristiger Aktivierung. Ja. Und ich finde auch hier immer wieder so diese Metapher von Sport, über das wir ja gerade eh sprechen, immer wieder relevant und wichtig. Weil wenn man sich Anpassung von Sport, egal ob jetzt Ausdauer oder Krafttraining, anschaut, ist kurzfristig von Sport alles schlecht. Also Immunsystem geht runter, Blutdruck geht hoch, Herzfrequenz geht hoch, Entzündungsfaktoren werden ausgeschüttet, geht hoch. Also extrem viele Dinge, die schlecht sind. Das würde ja bedeuten, Sport ist schlecht, ist aber langfristig wahrscheinlich für gesundheitliche Facetten einer der wichtigsten Dinge, die wir machen können. Und auch da sieht man diesen Unterschied zwischen kurzfristigen Effekten und langfristigen Effekten. Und auch hier ist ja die Frage, wie wirkt sich eine kurzfristige versus eine langfristige Aktivierung oder Hemmung von mTOR aus? Und das wissen wir de facto einfach noch gar nicht. Zumindest wissen wir das aus mechanistischen Daten, wie du es gerade ja auch schon erklärt hast, mit AMPK hemmt mTOR, das müsste theoretisch das und das bedeuten. Das würde aber auch bedeuten, dass wenn ich Kohlenhydrate esse, egal ob ich in einem Kaloriendefizit bin oder nicht, dass diese Kohlenhydrate dazu führen würden, dass mein Blutzucker steigt, dass letzten Endes die Lipolyse hemmen würde und ich kein Fett verlieren könnte. Was wir aber ja auch wissen, in der Praxis nicht stimmt, wenn ich in einem Kaloriendefizit bin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig anzudeuten, dass man den Menschen auch einfach da draußen sagt, hey, Wissenschaft
Und Gesundheit ist nicht so einfach, wie das oft in einem Real oder in einem Grundtenor dargestellt wird, dass die meisten Menschen denken so, ah ja, ich habe jetzt hier irgendeinen Mechanismus und das müsste ja theoretisch das und das bedeuten. Aber das bedeutet es in der Praxis eben ganz oft gar nicht, wie du es ja auch mit diesen Isoformen gerade von AMPK und dem Interferenzeffekt erklärt hast. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man betont, wir sind da noch nicht am Ende angekommen. Das wird auch noch ein bisschen dauern, bis wir da angekommen sind, dass wir genau wissen, wie und was und wo. Aber die jetzigen Daten sprechen ja definitiv für diese Hybrid-Trainingsvariante. Warum das jetzt so ist, hundertprozentig, mechanistisch oder auch auf biochemischer Ebene, können wir zwar sagen, zu einem Teil, aber halt nicht hundertprozentig, was hat das jetzt mit biochemischen Faktoren wie mTOR und Co. zu tun?
Es ist halt auch immer, wenn wir versuchen, einen einzigen Signalweg in den Fokus zu nehmen, beispielsweise mTOR, muss das ja nicht unbedingt der Flaschenhals sein, weil das ist ja am Ende auch nicht dieser eine einzige Faktor, sondern es hängen ja auch viele weitere Signalwege am Ende dran. Und deswegen ist immer die Frage, wenn wir so eine Sache fokussieren, kriegen wir dadurch wirklich den Effekt hin, den wir uns erhoffen. Deshalb, ich finde das immer ganz interessant und ich liebe solche molekularen Zusammenhänge. Ich habe da total viel Spaß dran, aber man muss auch eben sich bewusst sein, dass am Ende es deutlich komplexer ist als das, was wir uns durch jede Grafik in irgendeiner Weise vorstellen könnten, was dort in der Muskulatur oder in der Zelle halt letztendlich passiert.
Safe, die Frage ist ja auch, was überwiegt, ne? Also was ist am Ende des Tages, weißt du, wenn du dir das vorstellst, irgendwie, keine Ahnung, ich finde immer irgendwie, wenn man so einfache Metaphern für sowas hat, ist immer sehr einfach und sehr schön. Wir hatten jetzt gerade dieses Thema mit Insulin zum Beispiel. Ja, gibt diesen Mechanismus, wenn man sich das anschaut, über Insulinausschüttung hemmt die Lipolyse, aber es gibt halt noch 700 andere Mittel und Wege und Signaltransduktionswege, Effekte, die im Körper eben gleichzeitig vorkommen. Und wenn man sie sich anschaut, überwiegen halt vielleicht diese 699 und der eine einzige, der hat zwar recht, also es ist so, dass Insulin die Lipolyse hemmt, aber die anderen sind halt in Summe viel stärker. Und damit ist der Effekt, der im menschlichen Körper ausgelöst wird, halt ein anderer als dieser eine einzige Mechanismus. Ne? Gut, dass du das nochmal gerade angedeutet hast, weil das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass den Leuten bewusst ist, der Körper ist halt nicht ein mechanistischer Weg, der von A bis Z durchläuft, sondern da kommen halt 7 Milliarden Wege von außen. Das eine beeinflusst das. Das ist ja der Grund, warum wir teilweise bei Medikamenten und Nährstoffen gar nicht wissen, wie wirkt sich jetzt was auf was genau aus, weil man sich dann trotzdem am Ende wieder nur einen einzigen Weg anschaut. Aber wenn wir da nochmal so ein bisschen mehr reingehen, also was würdest du jetzt sagen, welche Auswirkungen hat Krafttraining auf die Ausdauerleistung?
Also letztendlich ist es so, wenn ein Ausdauerläufer als solches Krafttraining dazu nimmt, sehen wir verschiedene Effekte. Zum einen sehen wir den Effekt einer gesteigerten Ökonomie. Die bekommen wir eben dadurch hin, wenn wir es jetzt mal auf Läufer beziehen, auf so eine verbesserte Stiffness, Steifigkeit des Muskel-Sehnen-Komplex. Und das sorgt eben am Ende dafür, dass wir besser Energie speichern, wieder abgeben können mit jedem Bodenkontakt. Und das sorgt halt für kürzere Bodenkontaktzeiten. Und kürzere Bodenkontaktzeiten sind eine Sache, mit der wir uns zumindest im höheren Levelbereich von Laufen auf jeden Fall auseinandersetzen sollten, aber die auch natürlich für den 0815 Freizeitläufer auch eine sinnvolle Sache ist. Ökonomie ist immer eine schöne Sache. Je effizienter ich dieselbe Strecke absolvieren kann, desto besser ist es am Ende. Der andere Punkt ist, das ist jetzt für eher so die Langstreckengeschichten, wenn wir jetzt die kürzeren Sachen anschauen, also wenn man zum Beispiel irgendwelche 20-Minuten-Cycling-Tests oder ähnliches anschaut und wir haben Leute ein Krafttraining durchführen lassen für mehrere Wochen, dann ist die Time-to-Exhaustion, das heißt die Zeit, bis letztendlich komplett Erschöpfung eintritt, meistens deutlich nach hinten raus verzögert. Das heißt, wir sehen besonders bei hohen Intensitätsbereichen eine verbesserte Leistungsfähigkeit. Warum? Weil auch beispielsweise Schnellkraft ein entscheidender Punkt ist. Schnellkraft ist ein Aspekt, der beispielsweise durch Krafttraining oder Krafttraining mit hohen Lasten sehr, sehr gut entwickelt wird. Wenn wir den Aspekt nehmen der Gesundheit, ist das für mich noch ein Riesenaspekt für Leute, die zum Beispiel nur Rad- oder Schwimmsport betreiben. Denn ein Problem, was wir da halt haben, ist, dass wir niemals unser komplettes Körpergewicht in irgendeiner Weise tragen müssen. Das heißt, wir haben nie diesen Reiz auf den Knochen. Das heißt, diese Reizsetzung für die Versteigerung der Knochendichte ist einfach nicht vorhanden. Das heißt, bei Läufern sehen wir beispielsweise eine Steigerung der Knochendichte, besonders halt im Oberschenkel, Knochen und Co. Bei Rad- und Schwimmsportlern haben wir es so, da sehen wir so gut wie keinerlei Unterschiede zu Nichtsportlern, was die Knochendichte betrifft. Also wenn sie nur rein diesen Sport ausüben. Deshalb allein schon aus dem Aspekt, wenn man da sich hauptsächlich aufhält in diesen Sportarten, ist das ein unfassbar wichtiger Faktor, wieder auf Longevity und Gesundheit bezogen, dass wir halt eben unsere Knochendichte durch beispielsweise Krafttraining halt eben steigern. So, deshalb, das sind für mich so die Hauptaspekte. Zum einen halt eben Ökonomie für diesen Muskel-Sehnen-Komplex, um halt eben einfach effizienter seine Laufdistanzen zu machen. Wir haben eine verbesserte Leistungsfähigkeit, was hohe Intensitätsbereiche betrifft, sei es halt eben intervalllastige Belastung im Laufen oder halt eben in höheren Intensitätsbereichen. Und wenn wir halt eben auf den Gesundheitsaspekt gucken, besonders für die Leute, die halt eben wenig bis gar nicht laufen, kann das halt zum Beispiel ein sehr, sehr wichtiger Reiz sein, um nochmal ein bisschen was für die Knochendichte oder Knochengesundheit halt eben zu tun.
Wie siehst du das so, was das Thema Verletzung angeht? Also jetzt nicht primär auf Knochendichte bezogen, sondern grundlegend?
Also für mich aus Aspekt, also ich befinde mich ja meistens in meiner Arbeit mehr im Athletiktraining, das heißt mit den Mannschaftssportlern und Co. Und wir vermitteln halt immer die Thematik, ihr macht Krafttraining aus dem ganz einfachen Aspekt, dass ihr widerstandsfähiger seid, dass ihr öfter dadurch am sportartspezifischen Training teilnehmen könnt, weil ihr euch seltener verletzt und weil ihr widerstandsfähiger seid. Und genauso sehe ich den Aspekt halt auch eben für Ausdauersportler. Also wir haben die meisten Verletzungen und dadurch, dass es eigentlich keine externen, unerwarteten Einflüsse gibt, sind am ehesten Überlastungserscheinungen, die halt auftreten werden. Und besonders aktive wie auch passive Strukturen haben halt ihre Anpassung durch Krafttraining beziehungsweise genießen ihre Anpassung dadurch. Und deshalb für uns ist das ein Riesenaspekt, was halt eben die Senkung der Verletzungsprävalenz betrifft, dass wir halt ein regelmäßiges Krafttraining mit integrieren. Das soll aber halt auch eben gut gestaltet sein. Da können wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Weil am Ende, wenn du auf YouTube schaust, Krafttraining für Läufer, dann siehst du da halt ein 20-minütiges Bodyweight-Core-Training, oder da wird halt mal die 4 Kilo Kettlebell nochmal in die Hand genommen. Das ist auch immer noch besser als nichts. Ich will das niemals runterreden, aber am Ende hat das mit dem, was wir beide jetzt unter Krafttraining verstehen würden, recht wenig zu tun.
Gibt es überhaupt eine 4 Kilo Kettlebell? Also.
Das war jetzt meine Vorstellung, was Ausdauersportler bei sich zu Hause stehen
haben. Das niedrigste 8 Kilo oder so, aber ja. Aber es kann auch sein, dass es gibt bestimmt auch welche von irgendwie fancy Firmen, die genauso groß aussehen wie die 32er und wiegt aber nur 1 Kilo oder so.
Ja.
Aber ja, ich kann dazu auch aus eigener Erfahrung sagen, also ich habe links ein Chondropathia Patellae Grad 3 oder 4, also auf Deutsch einen Knorpelschaden hinter der Patella. Und ich habe extreme Probleme damit früher gehabt. Wer mein Buch gelesen hat, der weiß es, weil da steht es drin. Und ich sollte mehrfach operiert werden und Co. Und das war ja auch so mein Weg ins Krafttraining, beziehungsweise mein Weg in das ganze Thema gesundheitlich ganzheitlich zu sehen und auch Performance ganzheitlich zu verstehen. Und seitdem ich Krafttraining mache, also jetzt seit mittlerweile in Summe bestimmt 15, 20 Jahre und vor allem auch schweres Krafttraining machen, ich habe seitdem gar keine Probleme mehr mit den Knien. Ne? Also auch nicht beim Laufen jetzt gehabt. Ich hatte großen Respekt davon, habe gedacht so, oh, ob mein Knie jetzt wiederkommt oder so. Aber zero, gar nicht. Woran das jetzt hundertprozentig liegt, ist es jetzt allein das Krafttraining, ist es das vernünftige Krafttraining, kann man jetzt natürlich schwierig behaupten oder schwierig sagen, aufgrund dessen, dass ich halt super viele Sachen dann gemacht habe. Aber ich glaube, ganz wichtig, und da kommen wir uns am Ende nochmal drauf, dass wir vielleicht nochmal kurz drüber sprechen, was ist denn so ein sinnvolles Krafttraining? Auch klar ist das sehr sportartspezifisch oder auch zielspezifisch, aber trotzdem sollte es natürlich ausgewogen sein und halt eben nicht nur Sachen zu machen, die irgendwie fancy vor der Kamera aussehen oder halt auch Sachen machen, die falsch gezeigt werden, wie eine Kniebeuge, wo man viel theoretisch falsch machen kann. Auch ich habe das früher gemacht, weil ich mir die falschen YouTube-Videos angeguckt habe und mit den Zehenspitzen nicht über die mit den Knien nicht über die Zehenspitzen gegangen bin und andere Sachen gemacht habe, die mir ständig eingebläut wurden. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das betont. Aber du hast total gut zusammengefasst, wie sich Krafttraining auf die Ausdauerleistung auswirken kann. Was wäre denn jetzt, wenn man das andersrum sieht? Also wie könnte sich Ausdauertraining aufs Krafttraining auswirken?
Dort ist es halt generell so, dass wir jetzt nicht wirklich viele Untersuchungen zur Verfügung haben, dass wir darüber eine klare Aussage treffen können. Also was jetzt direkt Ausdauer auf die Kraftleistung betrifft. Aber ich kann zumindest aus der Praxis und so ein bisschen educated guess halt eben dazu bringen. Der eine Aspekt ist sicherlich, und das ist, wenn man mal mit Leuten zusammen trainiert hat, die im sehr geringen Wiederholungsbereich gerne trainieren, also eher Powerlifting orientiert, Kraft-3-Kampf, und die das erste Mal in ihrem Trainingsplan etwas über 5 Wiederholungen drüber drinstehen haben, dann wird man nach dem Trainingssatz merken, dass die verdammt schnell außer Atem sind und dass die verdammt große und lange Regenerationszeiten brauchen, bis sie wieder dazu in der Lage sind, mit derselben Intensität den Satz wieder durchzuführen. Deshalb ein Aspekt sicherlich, den eine gesteigerte Ausdauerleistungsfähigkeit auf die Kraftleistung bringen kann, ist für mich Work Capacity, Arbeitskapazität. Das heißt, ich kann sicherlich mit höheren Volumina umgehen, kann besser im Krafttraining mit halt eben höheren Wiederholungszahlen klarkommen. Dann dieser Aspekt der Regeneration. Wir sprechen immer wieder im Teamsport darüber, GH1 oder Rekomläufe oder ähnliches, für eine bessere Regenerationsfähigkeit. Ich kann mir auch vorstellen, dass das halt ein Aspekt in Bezug auf die Kraftleistung oder auf die Leistung von Kraftsport dann halt eben sein kann, dass wir eine verbesserte Regeneration eben zwischen Einheiten haben. Und für mich eigentlich der schönste Aspekt ist eigentlich, wenn Kraftsportler mal beginnen, Ausdauertraining zu machen, die kommen mal raus aus ihrem Gym und die kommen mal in die Natur und jetzt gar nicht hier in die esoterische Ecke mit Waldbaden und allem kommen, aber es gibt durchaus nachgewiesene Effekte, die es einfach betreffen, wenn wir darüber sprechen, dass wir uns draußen in der Natur bewegen. Und das sind halt Athleten und Sportler, die eventuell den größten Teil ihres Jahres halt einfach indoor verbringen. Und ich denke, allein nicht nur aus physischer Sicht, aber auch aus psychologisch-mentaler Sicht, ich absolut kein Experte bin, aber glaube, regelmäßig vielleicht Sport mit Natur zu verbinden, kann ein Aspekt sein, der sehr, sehr positive Einflüsse indirekt auch auf meine Kraftleistung haben kann. Aber wie gesagt, es gibt da wenig Untersuchungen, die jetzt sagen können, dass meine Ausdauer oder Ausdauertraining meine Kraftleistung in irgendeiner Weise beeinflusst, tut sie auf jeden Fall nicht negativ. Das definitiv, das wissen wir, wenn ich es richtig anstelle, aber ich werde jetzt keine direkten, nur weil ich laufe, jetzt auch keinen einer Max-Anstieg bemerken. Das wird natürlich auch nicht passieren.
Mhm. Wobei ich schon gemerkt habe, also mir ist das Gewicht bei den Kniebeugen zum Beispiel leichter gefallen, seitdem ich mit dem Ausdauertraining angefangen habe. Natürlich eine Facette ist die, dass ich einfach weniger Herzfrequenzanstieg habe als sonst. Aber ich würde schon auch sagen, dass gerade durch das Thema Laufen und auch Schwimmen und Fahrradfahren oder was es davon jetzt gewesen ist, kann ich natürlich nicht sagen, aber ich würde schon sagen, dass dadurch auch andere Bereiche des Körpers trainiert werden, die ich so vielleicht beim Krafttraining gar nicht fokussiert trainiert habe, beziehungsweise die ich im Krafttraining fokussieren musste, aufgrund dessen, dass ich gemerkt habe, dass ich sonst nicht effizient ans Laufen komme. Das heißt zum Beispiel sowas wie Gluteus Medius Training, also sowas wie einbeinige, also unilaterale Übungen, sowas wie einen unilateralen Deadlift zum Beispiel, wo ich mich versucht habe, mehr in eine Dysbalance reinzubringen, indem ich die Hantel auf derselben Seite hatte oder auch auf der anderen Seite hatte, wenn ich runtergegangen bin. Das sind so Sachen, die ich vorher weniger gemacht habe, ich aber beim Laufen gemerkt habe, dass ich das brauche, um stabil zu sein, habe das also wieder mehr ins Krafttraining eingebaut. Das heißt, auch da ist jetzt natürlich nicht der Übertrag, hey, du hast Ausdauer gemacht und deswegen bist du im Krafttraining besser geworden, aber ich musste im Krafttraining gewisse Dinge machen, um im Ausdauertraining gut zu sein, beziehungsweise es mein Körpergewicht stabil halten zu können, allein wenn es jetzt um die Hüftmobilität oder Hüftstabilität in dem Aspekt geht. Und das hat sich auch wieder positiv auf mein Krafttraining ausgewirkt. Also man muss schon sagen, es ist deutlich ganzheitlicher vorher und ich jetzt aus meinen 15 Jahren Krafttraining und ich war früher immer derjenige, der gesagt hat, so ja, 10 Kilometer laufen werde ich niemals. Jetzt bin ich 10 Kilometer gelaufen, nachdem ich 40 Kilometer Fahrrad gefahren bin und 1,5 Kilometer geschwommen bin. Ich fühle mich so fit, wie ich mich noch nie gefühlt habe. Ich schlafe viel besser als vorher, was natürlich auch einfach an der Menge des Sports liegt, den ich mache. Aber in Summe ist es trotzdem, ich fühle mich viel, viel, viel fitter und ich habe auch das Gefühl, ich bin mental viel fresher, als ich das vorher war, was sicher auch an deinem esoterischen Waldbaden liegt irgendwie zu einem Aspekt. Ich, ja, das ist so, das hört sich wirklich total esoterisch an, aber
Das ist ganz extrem. Man glaubt das jetzt nicht, wenn man das macht, aber man hat richtig viel Zeit. Und das ist kein wissenschaftlicher Fakt, aber das ist so, weißt du, wenn du Krafttraining machst und du machst mit 200 Kilo Kreuzheben, du musst dich massiv krass konzentrieren, dass alles läuft, wie es zu laufen hat, dass du den Rücken gerade hältst, dass du richtig atmest, dass alles so läuft, wie es läuft oder wie es laufen soll. Aber wenn du 2 Stunden oder 3 Stunden mit dem Fahrrad draußen fährst, du hast 3 Stunden Zeit, über Dinge nachzudenken, weil du halt nicht bei jedem Tritt dir überlegen musst, boah, in welchem Winkel trete ich jetzt richtig, mit welchem Kilowattanzahl Kraft trete ich da jetzt gerade rein. Also du machst dir da halt gar keine Gedanken und da kommt man schon in das Momentum, wo man auch eine gewisse Entspannung erfährt, die man sonst so, glaube ich, im reinen Krafttraining gar nicht bekommt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Facette. Das Einzige, was mir zum Beispiel jetzt gefehlt hat, und das habe ich gerade eben ja angesprochen, und da würde mich nochmal dein Takeaway interessieren, also was ich jetzt bei mir nicht verändern durfte in dieser Vorbereitung, war das Thema Körperkomposition. Das war aber ganz klar von vornherein festgesetzt, dass ich das nicht verändern sollte aufgrund des zusätzlichen Stressors. Aber was würdest du sagen, welche Effekte hat so kombiniertes Training auf die Body Composition?
Also generell auch immer abhängig natürlich, wie weit was für ein Trainingsvolumen, also welcher der Aspekte, welches Trainingsvolumen am Ende einnimmt. Am Ende ist es natürlich so, wenn ich ein reines Krafttraining mache und du würdest jetzt zum Beispiel deine Apple Watch parallel dazu laufen lassen. Ich glaube, das, was du an Kalorienverbrauch da hast, ist schon durchaus gut überschätzt. Wirklich beim Krafttraining, insbesondere wenn man maximalkraftorientiertes Krafttraining macht, du machst einen Satz, da bist du wirklich halt vielleicht 10 Sekunden unter Belastung und dann sitzt du halt da wieder 3-4 Minuten rum und machst halt wenig. Deshalb die Leute überschätzen ganz gerne mal, glaube ich, wenn es um reines Krafttraining geht, was für einen Kalorienverbrauch sie haben und wie viel sie sich theoretisch reinhauen können. Da sind die Intra-Session-Gummibärchen teilweise mehr als der Energieverbrauch, der durch das Krafttraining selbst entstanden ist. Und der andere Aspekt ist dann halt beim Ausdauertraining, wenn wir da halt eben lange Distanzen machen und Co., beziehungsweise auch intervalllastige Belastung, dort ist halt eben so, dass wir nicht nur einen Kalorienverbrauch während der Belastung haben, sondern halt auch eben nachwirkend, indem halt auch eben die Systeme und halt auch eben wieder der Energiestoffwechsel auf Normalität zurückgebracht wird, um es einfach runterzubrechen. Und deshalb denke ich, dass ein kombiniertes Training durchaus dabei helfen kann, einen Körperfettanteil entweder niedrig zu halten oder halt eben zu erniedrigen. Und wie wir halt eben wissen, in Bezug auf Hypertrophie, und ich leite das jetzt mal ab, ist es so, dass wir uns auf Muskelaufbauebene überhaupt keine Sorgen machen müssen, wenn wir Krafttraining und Ausdauertraining miteinander kombinieren. Da gibt es eigentlich kaum negative oder bis gar keine Effekte zu finden. Entsprechend müssen wir uns wahrscheinlich auch kaum Sorgen machen, dass wir viel an Muskelmasse verlieren, wenn wir eine Diätphase und ein bisschen hybrides Training miteinander kombinieren. Deshalb, solange wir nicht in ein zu krasses Defizit gelangen und einigermaßen an unserem Energiebedarf dranbleiben, glaube ich schon, dass durchaus ein hybrides Training dann nochmal ein paar Vorteile bietet, was beispielsweise Körperfettreduktion betrifft. Dass das halt nochmal ein Weg ist, auch beispielsweise halt eben eine Lipolyse auch mal anzutreiben, was man halt eben über Krafttraining eher weniger hinbekommt.
Ja, safe. Grundsätzlich, wenn die Folge ja online kommt, haben wir ja auch schon einen Instagram-Post dazu gemacht, wo wir so die ganz großen Dinge nochmal zusammengefasst haben, was so Ausdauer auf Kraftsport und Co. angeht. Das heißt, das kann man sich dann auch nochmal anschauen. Wenn wir versuchen, da jetzt nochmal so ein bisschen mehr in die Praxis zu gehen, also so ein bisschen von der theoretischen Facette weg, wir könnten da jetzt noch viel, viel, viel mehr reingehen, was Intra-Session-Fueling angeht und so, aber lass uns da jetzt nicht irgendwie zu sehr ins Detail abdriften. Ich glaube, es ist ganz wichtig, den Leuten auch noch mitzugeben, wie sowas in der Praxis aussehen kann. Also wenn man sich jetzt mal so spezifisch eine Trainingsplanung für gesundheitsorientierten, hybridorientierten Sport, auch meinetwegen für Longevity, angucken würde, wie würde denn so ein Trainingsplan aus hybridtechnischer Sicht aussehen können?
Okay, die Gedanken, die ich mir machen muss, sind erstmal folgende, bevor ich da jetzt eine endgültige Entscheidung treffen kann. Ist erstmal Gesamttrainingsvolumen, was bin ich gewohnt, was füge ich hinzu? Also ich muss ausgehen, oder der einfachste Faktor, an dem ich es messen kann, ist, wie häufig habe ich denn die Woche trainiert? Und dann orientiere ich mich danach. Also wenn ich 5-mal die Woche Krafttraining gemacht habe, dann kann ich beispielsweise sagen, okay, ich gehe halt auf 3-mal die Woche Krafttraining und mache 2 Ausdauereinheiten. Das wäre zum Beispiel erstmal ein entspannter Einstieg, wie ich es halt schaffen könnte. Also erstmal fragen, was habe ich an Gesamtvolumen? Dann ist immer ein Effect of Order, also so eine Reihenfolge halt ein entscheidender Punkt. Was ist meine höchste Priorität? Und das ist das, was ich über die Woche zuerst verteile. Was hat für mich jetzt gerade den höchsten Faktor? Für dich war es das Ausdauertraining, deshalb das Ausdauertraining bestimmt, wann das Krafttraining stattfinden darf und in welcher Form. Es ist nicht andersrum. Weil am Ende das Krafttraining am Ende einen Seitenaspekt für dich war, aber für jemanden, der das aus Gesundheitsaspekt betrifft, würde ich mir da halt einfach anschauen, entweder was macht mir am meisten Spaß, woran möchte ich am meisten arbeiten, oder wenn ich es rein auf Leistungsebene sehe, dann wo ist meine höchste Schwachstelle? So, und das ist das, was halt für mich erstmal die Woche bestimmt. Die Literatur sagt am Ende, wenn wir in die Trainingsempfehlung schauen, jetzt auch so einem relativ aktuellen Review, dass halt für die Entwicklung der Ausdauer ein gleichmäßiger Anteil von 1:1 von Ausdauer zu Krafttrainingseinheiten sehr, sehr gut ist, aber auch bis 2:1 halt überhaupt kein Problem ist. Also beispielsweise 4 Einheiten Ausdauertraining zu 2 Einheiten Krafttraining ist vollkommen in Ordnung. Das kann man halt eben machen. Also man sollte es nur in einem einigermaßen ähnlichem Verhältnis halt haben. Und dann muss ich mir natürlich Gedanken machen, was habe ich für Vorerfahrungen mit Ausdauertraining? Beispielsweise, ich habe vor Jahren schon mal Ausdauertraining betrieben. Na, zum Beispiel bei mir jetzt. Ich habe jetzt vor 2 Jahren, nee Quatsch, letztes Jahr habe ich einen Halbmarathon gelaufen. Jetzt habe ich den ganzen Winter nicht viel gelaufen. Würde ich wieder einsteigen, steige ich anders ein als jemand, der irgendwie 6-7 Jahre nicht laufen war oder noch nie Ausdauertraining gemacht hat. Also auch das ist nochmal ein Aspekt. Und deswegen, all diese Faktoren müssen wir mit reinnehmen. Also Step 1 ist erstmal, was bin ich gewohnt? Und wenn ich halt nichts gewohnt bin, dann sollte ich mit dem Niedrigsten anfangen, was ich definitiv jede Woche durchziehen kann. Das sind dann vielleicht 2 bis 3 Einheiten pro Woche. Und dann ist das halt eben so und dann versuche ich das nach und nach zu steigern. Aber habe ich bereits Trainingserfahrung, dann fange ich an mit den Einheiten, die ich bereits habe. Und dann strukturiere ich die neu. Und dann strukturiere ich erstmal das, was für mich am wichtigsten ist in der Woche. Und das kann auch, wenn man jetzt zum Beispiel in deinem Fall sieht, mit dem Fahrradfahren, muss ich mir schon klar Gedanken machen, wann packe ich meine Fahrradeinheiten in die Woche rein, wann habe ich überhaupt Zeit dafür. Das heißt, für jemanden, der gesundheitsorientiert trainiert, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es oftmals so, dass die Umweltfaktoren und meine Zeit selbst, meine Freizeit mir mehr bestimmen, wann ich meine Einheiten reinlege, als die perfekte trainingswissenschaftliche Anordnung am Ende. Weil wenn du so eine Zone-2-Einheit auf dem Fahrrad machen möchtest, ich glaube nicht, dass du da eine halbe Stunde unterwegs sein kannst, dann bist du halt 2, 3, 4 Stunden unterwegs am Ende. So. Und deswegen, da muss ich gucken, wie passt das halt am Ende in meinen Alltag rein. Aber generell, ich nehme meine höchste Priorität und die verteile ich über die Woche. Und das kann dann halt eben beispielsweise sein, dass ich schaue, dass zwischen meinen Ausdauereinheiten 48 Stunden liegen, ne, mindestens ein Tag Pause irgendwie dazwischen liegt, also zum Beispiel Montag, Mittwoch, Freitag, weil das sind mir die wichtigsten Einheiten als Beispiel. Und dann sage ich, okay, ich möchte einmal pro Woche in irgendeiner Weise oder 2-mal pro Woche Krafttraining unterbringen. Und dann muss ich mir halt Gedanken machen, beispielsweise ich habe eine Laufeinheit an dem einen Tag, an dem Montag, die ist relativ lang, vielleicht sind meine Beine nicht ganz so frisch am Dienstag, dann werde ich eher oberkörperorientiert an dem Dienstag trainieren. Ja, oder am Freitag habe ich meine letzte Ausdauereinheit, dann kann ich Samstag die 2. Krafttrainingseinheit machen mit schönem Unterkörperfokus, weil dann habe ich Sonntag noch zu regenerieren und kann Montag wieder ordentlich laufen. Also das sind, am Ende können wir da schwer eine pauschale Aussage immer treffen, aber das sind genau die Gedanken, die einem durch den Kopf gehen sollten. Wie kann ich mein Training so legen, dass am Ende alle Einheiten so ein bisschen die bestmöglichen, unter bestmöglichen Bedingungen stattfinden können? Und das wird, wenn man ehrlich ist, wenn man nicht Vollzeitsportler ist, nie perfekt sein. Das wird nie 100% funktionieren. Aber dann suche ich mir halt 1, 2 Sessions die Woche raus, die mir am wichtigsten sind, die gerade in meiner aktuellen Trainingsphase die höchste Prio haben. Und das sind die, die auf jeden Fall in ausgeruhtem Zustand durchgeführt werden, ohne dass in irgendeiner Weise was anderes mit reinspielt.
Die Frage ist ja auch, ob es überhaupt perfekt sein sollte, ne? Also sollen wir überhaupt nach dem Perfekten streben? Das stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum, weil, also am Ende, wir haben eben gesagt, es sind irgendwie immer so diese Extremen, die Probleme machen können, ob jetzt bei verschiedenen trainingsspezifischen Dingen, bei Verletzungen, es sind irgendwie immer Extreme, die nicht richtig bewiesen sind. Es sind auch immer extreme Aussagen, die irgendwie aus wissenschaftlicher Perspektive nicht so richtig sein können. Also sollte so eine Einheit über die Woche oder so eine Verteilung, sollte sowas überhaupt für einen Otto-Normalverbraucher perfekt sein, ist so die Frage, ne? Weil ich finde gerade, wenn man das so aus ganzheitlicher, anpassungsfähiger Sicht und so sieht, ist auch die Frage, also hält man sowas lange wieder durch? Ist sowas was, wo soziale Komponenten im Leben plötzlich dazukommen, die einem das dann wieder unperfekt machen mit dem Training? Oder ist das Soziale plötzlich unperfekt aufgrund dessen, dass man das Training an erster Stelle setzt? Und das ist halt
eben nicht so einfach, ne? Und man sieht ja immer wieder, gerade wenn man sich Presse und so anschaut, die das ja sehr gerne verkomplizieren, nennen wir es mal so, oder die sich einzelne Datenlagen nehmen und dann eine Aussage aus einer Datenlage nehmen und dann so tun, als wäre das die gesamte Datenlage. Und eigentlich ist es ja so, und das sehen wir in der Presse ja total oft, es kommt irgendwie eine neue Studie raus, die eine einzige Sache zeigt und dann wird das so in den Raum gestellt. Und eigentlich bei uns ist es ja so, es kommt irgendwie eine neue Datenlage und wir ergänzen mit dieser Datenlage die Datenlage, die wir ja schon haben und fragen uns dann, okay, ist das jetzt gerade so relevant oder ist das jetzt eigentlich gerade nicht so relevant? Also wenn man sich so Aussagen in der Presse zum Beispiel anschaut, Studie zeigt, dass Krafttraining eure Ausdauer schaden kann. Das ist genauso was wie, wenn du bei Rot über die Ampel gehst, kann es sein, dass du überfahren wirst. Ja, genau, das kann sein, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Menschen bei Rot über die Ampel gehen und überfahren werden, im Verhältnis zu wie viele Menschen gehen über die Ampel, wenn es grün ist und die nicht überfahren werden, das ist ja so, ja klar, wenn ein Mensch mal überfahren wird, weil er bei Rot über die Ampel geht und der Autofahrer war zu schnell und konnte nicht mehr bremsen, gut, dann passiert ein Unglück, absolut. Aber das ist so, ich habe halt ein Problem, dass die Leute mit solchen Sachen so extrem verunsichert werden und man am Ende gar keinen Sport mehr macht, weil man überhaupt nicht mehr weiß, was soll man jetzt machen und wie soll man es machen und ist das jetzt perfekt? Ist der Abstand zwischen den Trainingseinheiten genau richtig oder nicht? Oder achte ich jetzt auch noch auf die Regenerative? Hier muss 8 Stunden Pause sein, bis dann die Einheit wieder perfekt ist und am Ende des Tages machst du gar nichts, weil es viel zu kompliziert ist und du den Wald vor lauter Bäumen gar nicht mehr siehst und du irgendwelche Studien siehst, die in der Presse umhergehen, wo es heißt, Ausdauer schadet dem Krafttraining und so. Ja, genau. Ist ja theoretisch auch nicht falsch, die Aussage, wenn man es auf einen ganz spezifischen Fokus bezieht, wie du das gerade eben in Higgs-Studie zum Beispiel gesagt hast. Nur dieser Kontext, das ist ja dann das, was ganz oft fehlt am Ende des Tages.
Richtig. Und wenn du niemand bist, der mehr als 5 Einheiten pro Woche in seinen Alltag unterbringen muss, dann musst du dir über Interferenzeffekte keinen Kopf machen. Überhaupt nicht. Das ist für dich dann wahrscheinlich relativ irrelevant. Am Ende musst du halt ein Training für dich finden, was für dich funktioniert, was Spaß macht, was vielseitig ist, was abwechslungsreich ist. Aber wenn du nicht gerade ein leistungssportliches Ziel hast, sondern ein gesundheitsorientiertes Ziel hast, dann ist es genau, wie du es gesagt hast, es muss nicht perfekt sein. Es ist für den Otto-Normalverbraucher komplett irrelevant. Er muss halt einfach mit einem guten Gefühl ins Training gehen können und halt ein ordentliches Training abarbeiten können. Und das war's. Und dann ist alles vollkommen in Ordnung. Und da wir reden halt am Ende, besonders wenn wir über Gesundheit und Longevity sprechen, sprechen wir nicht von Zeiträumen von Olympia und 4 Jahre, wo alles irgendwie perfekt sein soll in 4 Jahren. Und auch bei denen läuft nicht alles perfekt in diesen 4 Jahren, sondern der Punkt ist, wir reden halt über einen Zeitraum, der 30, 40, 50 Jahre umfasst ab diesem Zeitpunkt. Und da muss bei weitem nicht alles perfekt sein. Und so dein Körper wird dir schon mitteilen, wenn das Trainingsvolumen in gewisser Weise auch zu hoch war und wenn du dich da überschätzt hast. Ne, deshalb, solange halt jemand dafür sorgt, dass er gewisse Faktoren im Griff hat, Ernährung, Regeneration, dass die im Griff sind, dann wird man relativ schnell merken über den eigenen Körper, ist das Volumen gewesen, was ich gut verkraften kann. Und wenn man halt gewisser auch die Reflexionsfähigkeit dafür mitbringt. Und so, oder sollte ich das halt zur nächsten Woche anpassen?
Absolut. Was sagst du aber, wenn man trotzdem versuchen würde, so ein bisschen kleine Dinge zu nutzen, um Sachen zu optimieren, zu so einem typischen Bro-Science-Training, was man irgendwie seit 20, 30, 40, 200 Jahren macht. Also man macht erst Krafttraining, Stunde, 90 Minuten und dann geht man 30 Minuten Cardio machen?
Also generell spricht gegen den Aspekt recht wenig. Also wir sagen zwar in der Literatur, dass wenn wir von optimalen Anpassungen sprechen wollen, ist es perfekt, wenn wir die Einheiten voneinander trennen, tageweise. Wenn wir die nächste Stufe wäre, dann mindestens 8 Stunden voneinander entfernt. Aber generell ist auch, wenn wir 2 Einheiten oder wenn wir 2 Einheiten in eine packen müssen, weil wir keine andere Zeit dafür haben und keine andere Zeit dafür aufbringen können und ich beginne mit dem, was für mich wichtiger ist, also beispielsweise in dem Fall Hypertrophietraining oder Kraftentwicklung, dann kann ich immer noch gute Anpassungen machen und werde keinen negativen Effekt erwarten können. Es wird natürlich so sein, dass sobald ich halt eben längere Einheiten mache, und das ist unabhängig von den Referenzeffekten, dass sowas wie Intra-Session Fueling oder zumindest halt zwischendurch irgendwie Energie zu sich zu nehmen, ein interessanter Aspekt sein kann, um eine höhere Leistungsfähigkeit abzurufen später in der Einheit, um dann, dass diese 30 Minuten Ausdauertraining dann noch ein bisschen effektiver sind. Aber da geht's halt wirklich genau um diese kleinen Dinge, die man versuchen kann zu optimieren. Also wenn ich die Möglichkeiten habe und die Zeit dazu habe, dann trenne ich die Einheiten. Dann bringe ich das am besten auch so unter, dass ich beispielsweise an dem Tag, wo ich laufen gehe, dann halt eben Oberkörper trainiere und nicht halt das nochmal mit Beintraining in irgendeiner Weise kombiniere. Das heißt, dass ich einfach versuche, diese Modi möglichst weit auseinanderzulegen. Das wären halt Möglichkeiten, mit denen ich das halt eben machen kann. Oder dass ich halt beispielsweise nachdem ich ein schweres Beintraining gemacht habe, dass ich halt beispielsweise ja ein leichtes Unterkörpertraining, wie zum Beispiel Radfahren habe, wo ich nicht diesen zusätzlichen Impact durch das Laufen habe, oder beispielsweise am Rudergerät sitze. Weil am Ende der Modus, also das heißt in dem Sinne, welche Art und Weise von Gerät ich nutze oder wie ich mich bewege, ist jetzt gar nicht so der entscheidendste Aspekt, wenn es mir rein um Gesundheit geht, sondern es geht darum, dass meine Sauerstoffaufnahmekapazität steigt und dass ich halt eben eine höhere Herzfrequenz erreiche. Und wenn ich das halt eben durch ein Rudergerät schaffe oder durch irgendwas anderes, ist das halt auch eben auch super.
Auch da kann man ja variieren, ne? Also so Rudergerät zum Beispiel 40 Minuten mag ich zum Beispiel gar nicht. Ich finde das massiv anstrengend.
Also, tut auch im Hintern weh.
Also 10 Minuten. Das ist irgendwie für mich gar nichts. Wenn ich mir überlege, vor ein paar Jahren war bei den CrossFit Games mal ein Marathon auf dem Rudergerät. 42 Kilometer sind die gerudert, wo ich gedacht habe, das wäre das Allerschlimmste für mich. Ich glaube, was man oft ja auch vergisst, wenn es um dieses Ausdauertraining geht, und da haben wir auch ganz viel eben schon drüber gesprochen, wenn es um Zone 2 geht, ist das ja wirklich oft Entspannung. Ne? Also ich habe vor 2 Tagen zum Beispiel ein 2-stündiges Workout, als es hier in München so extrem geregnet hat, auf der Rolle, beziehungsweise auf meinem Wahoo Kicker gemacht hier. Und ich bin mit einer fast konstanten Wattzahl, die ich am Gerät vorher eingestellt habe, zwischen 130 und 150 gefahren. Herzfrequenz lag dann so ungefähr bei knapp 130, 128 so im Schnitt. 2 Stunden gefahren und ich habe währenddessen zum Beispiel einen Film geguckt, beziehungsweise in dem Kontext ist ein Podcast. Aber das war nicht anstrengend. Also da kommt man so, wenn der, wie nennt man das auf Deutsch, nicht der Föhn, der Ventilator quasi, so. Wenn der läuft ja. Und du quasi so Herzfrequenz adaptiert oder Geschwindigkeits adaptiert auf dem Kicker oder mit Swift fahre ich immer, kriegst du Wind quasi ins Gesicht geblasen, je nachdem wie schnell du halt fährst auf dem Programm. Und da kommt man auch nicht sonderlich extrem ins Schwitzen oder so. Klar, wenn du jetzt irgendwie im Keller bist und es ist warm draußen und du hast keinen Ventilator vor dir, dann ist das nochmal was anderes. Aber das ist nicht anstrengend. Also man geht dann da ja nicht runter von dem Bike und denkt so, boah, mein Gott, ich kann mich kaum mehr bewegen. Und so ist das aber hier oft beim Krafttraining. Und das war für mich, und ich glaube, das ist ganz, ganz gut auch noch zum Mitnehmen, für mich war es total merkwürdig, dass ein Ausdauertraining, was für mich relevant ist, gut ist, wenn ich nicht aus dem Training rausgehe und komplett erschöpft und zerstört bin. Und ein Krafttraining für mich in den letzten 15 Jahren war gut, wenn ich quasi zerstört bin oder wenn ich an mein Limit, an meine Grenze gekommen bin. Und das musste ich auch ganz extrem erstmal für mich lernen, herauszufinden, okay, beim Krafttraining kannst du ans Limit gehen, zumindest wenn es halt geplant ist. Im Ausdauertraining, wenn du Zone 2 machst, klar, bei Intervallen ist das was anderes, da gehst du nicht ans Limit, sondern da sitzt du nach dem Training eigentlich da und denkst, boah, mega, dass ich mich bewegt habe und fühlt sich richtig gut an, aber ich hätte das jetzt auch noch eine Stunde mindestens länger machen können ohne Probleme. Und das ist was man ja oft auch vergisst, wenn man sowas plant, gerade nach Krafttrainingseinheiten zum Beispiel. Das ist total wohltuend oft, dass man da sitzt und sich bewegt dann auf dem Fahrrad und einfach fährt. Und es ist eben nicht so, dass man danach da sitzt und denkt, boah, das ist total anstrengend gewesen.
Ja, total. Also deswegen, man kann natürlich mit Ausdauertraining, wie auch mit Krafttraining, kann man sich auch aus dem Leben schießen. Also wenn ich ein gewisses HIIT-Training absolviere nach meinem Krafttraining, ist die Frage halt auch, ob das die sinnvolle Geschichte, aber das eher auch im Gesamtkontext der Trainingswoche zu betrachten, nicht mal auf die einzelne Trainingseinheit. Ich muss mir immer Gedanken machen, Und das ist ja so ein bisschen die Herausforderung, mit der CrossFit sich herumschlägt. Du hast ja meistens entweder kürzere oder längere Workouts, die zum Ende halt eben von so einer Trainingseinheit meistens drinstehen. Und dann ist halt immer die Frage, welche Energiesysteme fordere ich ab, wie sehr haue ich mich aus dem Leben, um dann halt eben die anderen 6 Einheiten, die ich die Woche noch habe, irgendwie zu beeinflussen. Und deswegen jetzt als Beispiel, gerade aktuell Montag habe ich einen längeren Zone-2-Lauf gemacht und habe dann gestern, sollte ich auf 90% Max von der Kniebeuge gehen. Und es war halt so die ersten 10 Minuten beim Warm-up, habe ich mich so, dachte ich mir so, okay, weiß nicht, wie ich mich fühle. Aber später beim Krafttraining habe ich gar nichts mehr davon gemerkt. Also sobald ich ein bisschen warm geworden bin. Also deswegen, die Leute merken halt schon das erhöhte Trainingsvolumen als solches. Das merkst du auf psychologischer Ebene auch, weil sich halt so ein bisschen zentral nervös dich das auch ermüdet, wenn du halt jetzt eben so eine neue Trainingsform wie Ausdauertraining dazu nimmst. Das hat auch eben einen Ermüdungseffekt. Aber am Ende wirst du in deiner Leistungsfähigkeit relativ schnell merken, dass es halt eigentlich keinen Unterschied macht, sofern du halt eben beispielsweise, wie du schon sagst, hier auf einer relativ geringen Intensität fährst, dieses Laufen ohne Schnaufen. Das sollte dich nicht kaputt machen, das sollte dich halt eben am Ende nicht fertig machen und wird auch deine Leistungsfähigkeit nicht groß beeinflussen. Aber wenn du halt eben sagst, du machst 5-mal die Woche irgendein High-Intensity-Intervall-Training, 30 Minuten und haust dich aus dem Leben, dann kann ich dir ziemlich genau garantieren, dass auch dein Krafttraining davon beeinflusst wird. Aber das hat was eher mit der Gestaltung des Trainings und des Gesamttrainingsvolumens zu tun und meiner Ermüdung, die ich da halt ansammle. Das hat jetzt nichts direkt was mit Differenzeffekten zu tun.
Mhm. Ja, safe. Ich glaube, was halt ein ganz wichtiger Aspekt ist, aber da gehen wir jetzt nicht mehr ganz tief rein, weil das würde einen riesen Fass aufmachen, ist natürlich nicht nur diese trainingstechnische Komponente, sondern ist halt auch die regenerative, weil ich habe im Buch mal so einen Satz geschrieben, es gibt nicht zu viel Training, sondern es gibt nur zu wenig Regeneration. Und ehrlicherweise ist das ja auch so, klar hat der Tag irgendwie 24 Stunden, klar kann man zu viel trainieren, aber am Ende des Tages geht es ja darum, wie viel erholt man sich von diesem Training und wann kommt das nächste Training. Das heißt, regenerative Aspekte wie Eiweißkonsum, Kohlenhydrat, das, was ich eben meinte mit Intra-Fueling. Also ich habe viel Kohlenhydrate getrunken während der Trainingseinheiten. Was ist mit Dingen wie Kreatin, Koffein, all solche Sachen? Was ist mit kaltem Wasser? Also wenn euch das interessiert, schreibt das mal super gerne in die Kommentare oder schreibt Kevin oder schreibt mir, so dass wir uns dazu vielleicht nochmal hinsetzen. Jetzt freust du dich, jetzt kriegst du eine Flut an Nachrichten von Leuten, die sagen, ja, bitte, bitte, bitte. Schreibt das gerne in die Kommentare unten rein. Und ich glaube, wir werden mal etwas probieren. Ich überfalle dich damit jetzt. Du weißt es auch noch nicht, aber wir machen das jetzt einfach mal. Wir fliegen ja tatsächlich in 4 Tagen zu unserem Team-Event. Und lass uns da einfach mal hinsetzen und mal so einen Trainingsplan schreiben für die Leute, den wir den Leuten zum Download einfach anbieten, dass die Leute sich einfach mal so ein Trainingsbeispiel runterladen können. Klar ist das nicht individuell, dessen muss man sich bewusst sein, weil wir kennen ja jetzt nicht alle 10.000 Leute, die sich das anhören, aber dann habt ihr mal so ein Beispiel. Das heißt, wir verlinken das unten unter dem Video, müsst ihr euch bei YouTube anschauen oder auch unter dem Podcast ist das verlinkt, so dass ihr die Möglichkeit habt, einfach drauf zu klicken. Dann könnt ihr euch das Ganze runterladen und gebt uns super gerne Feedback dazu. Wenn ihr euch von solchen Sachen mehr wünscht, dann kommentiert auch das gerne. Ist okay, Kevin, kriegen wir hin, oder? Dann auf Teneriffa kurz einen Trainingsplan zu machen. Ich glaube, das schaffen wir schon, oder?
Ja.
Okay, wunderbar. Also wir sind jetzt knapp 1,5 Stunden drin. Gibt es irgendwas total Wichtiges, was dir noch auf der Seele brennt zu dem Thema, von dem du auch möchtest, dass die Leute es am Ende auf jeden Fall mitnehmen?
Also generell für mich das Wichtigste bricht auf das herunter, was wir immer und immer wieder gesagt haben. Findet ein Training, was euch Spaß macht, was für euch funktioniert. Und wenn es am Ende Hybrid-Training ist, wenn ihr es so nennen wollt, dann macht das gerne. Und wenn das für euch abwechslungsreich ist und dafür sorgt, dass ihr regelmäßig an eurer Gesundheit arbeitet, dann bin ich mehr als zufrieden und dann lebe ich auch damit, dass Hybrid-Training ein Riesentrend ist und gerade dieser Begriff durchs Dorf getrieben wird. Finde ich super, weil am Ende ist es genau das, was wir halt seit Jahren empfehlen. Kombiniere aerobes Ausdauertraining mit Krafttraining, um irgendwie das Beste aus beiden Welten zu bekommen. Und wenn ihr das hinbekommt und wenn ihr es gut in euren Trainingsalltag unterbekommt, und dann müsst ihr euch keine Sorgen drum machen, dass ihr eure Muskeln verliert oder eure Ausdauerleistungsfähigkeit extrem sinkt. Ich glaube, dann seid ihr auf einem sehr, sehr guten Weg, langfristig gesund zu bleiben, zumindest was den Bewegungsaspekt und den Gesundheitsaspekt betrifft.
Ja, geil. Das waren doch gute Schlussworte, würde ich sagen. Dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank an alle, die zugehört haben. Und ich würde sagen, wir zwei sehen uns ja allerspätestens nächste Woche Montag. Und allen anderen, wie gesagt, nutzt die Möglichkeit, jetzt nochmal drunter zu schreiben, wenn ihr da nochmal ein Detailvideo oder ein Detailpodcast mit Kevin haben wollt.
Vielleicht kriegen wir ihn ja nächste Woche auf Teneriffa auch das eine oder andere Mal vor die Kamera. Also von daher kommentiert es gerne und ansonsten einen wunderschönen Resttag und bis bald.